Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn 07. Dies ist Folge 341. Mein Name ist Kevin und mit mir sind heute nicht dabei der Marco. Marco, schöne Grüße. Und dabei sind dann aber auch heute der Basti.
Hallo.
Und der Andreas.
Guten Abend.
Bevor wir ins Erotik-Genre wieder abrutschen, möchte ich einmal doch fragen, da ja Marco jetzt gerade auf dem Weihnachtsmarkt sich herumtreibt, herumlungert, schändlicherweise. Seid ihr beiden Weihnachtsmarktgänger? Andreas,
wie sieht's nein. aus? Nein, kurz und knapp, nein.
Basti, wenn du aus der Unschärfe wieder zurückkehrst zu uns.
Ja, ich habe noch Mikrofoneinstellungen getätigt, dass man mich auch gut hört. Weihnachtsmarktgänger, also ja, eigentlich schon. Ich esse gerne dieses Kartoff, was es da auch immer gibt. Das gibt es, glaube ich, an Libori und auf dem Weihnachtsmarkt. Und bei Libori habe ich es, glaube ich, gar nicht
gesehen. Das habe ich heute gesehen. Ich habe mich gefragt, was das denn, also sind das normale Kartoffeln mit Soße und dann gleich Kartoff? Ja, steht doch da drauf auf dem Wagen.
Ja, was heißt normal? Das ist so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen Subway-Prinzip. Also du kannst ja dann da verschiedene Sachen reinpacken. Wahrscheinlich auch Käse, Röstzwiebeln und so ein Kram. Ich war da länger nicht mehr, weil ich noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt war. Also zumindest nicht auf dem Paderborner Weihnachtsmarkt dieses Jahr.
Ja, aber sind das denn normale Kartoffeln oder gebraten oder frittierte Pommes?
Es ist Kartoffelpüree, glaube ich, überwiegend.
Ach so.
Okay. Also eigentlich fast nur, glaube ich.
Ja. Ach so, okay. Ja, steht in Paderborn quasi vorm Celona. Ja. Ich kriege leider kein Geld und auch nichts zum Essen da.
Für ich auch nicht, leider. Aber mir würde es auch reichen, wenn ich Zeit finden würde, hinzugehen.
Ja, im Chat steht auch, das steht auf dem Domplatz, Ciabatta-Brote mit geschmolzenem Schafskäse, Salat und Soße. Bin ich heute auch dran vorbeigelaufen. Na gut.
Der Delikatessen-Cast.
Ja, der Delikatessen-Cast. Ja, es gibt da noch einen auf dem neuen Platz, der hat so Special Fries irgendwas, das sieht so nach Streetfood-Ding aus. Da kostet, glaube ich, eine Portion Pommes normal 4,50 €, was ich schon richtig krass finde. Und dann mit irgendwelchen Spezialsoßen so 8,50 €, 9 €. Sieht ganz gut aus, steht nie einer dran, deswegen habe ich immer Angst, als Erster da hinzugehen, weil ich immer denke, die Sachen sind vielleicht schon ein bisschen älter oder so. Keine Ahnung. Aber drinnen sitzen immer 2 bis 3 Leute und quatschen auch ganz angeregt, also tut mir immer ein bisschen leid.
Wo ich es gerade sehe, gebrannte Mandeln, ne? Ja. Ich glaube, das ist eine gute Wertanlage, die müsste besser hochgehen als Bitcoin, weil also mittlerweile, glaube ich, also 200 Gramm wahrscheinlich bei 10 Euro liegen, so gefühlt.
Ja. Ich habe heute unserer Tochter, die wollte gerne eine Bratwurst essen und am Stand selber hat sie noch Pommes gerochen und hat gesagt, ach, Pommes wären auch toll. Und sie wollte gerne noch was trinken, also gab es noch eine Sprite dazu. Das hat für meine Tochter 9,50 € alles zusammen gekostet. Ja, habe ich mir ausgerechnet, wenn jetzt auch meine Frau und ich was gegessen hätten und unser Sohn, dann wären wir also bei einfach mal 40 € für Pommes mit Wurst gewesen, was ich extrem krass finde.
Ja, ja.
Ja, so mal, nur mal so. Es ist einfach nicht mehr so, wie das früher war, gefühlt. Es war ja noch nie hinterhergeworfen, aber naja, gut. Schmecken tut das trotzdem, ne? So vom Feeling her manchmal. Aber man überlegt sich das schon 3 oder 4 Mal, ne?
Ja, natürlich, vor allem als Familie, ne? Also vor allem, wenn die Kinder größer werden und die haben immer mehr Hunger, dann wird das Ganze spaßig, ne?
Absolut. Diese Calzones, ne, die da auch gerade im Chat erwähnt werden, hat man sich ja früher immer, wenn man ganz viel Cola getrunken hat, dann nachts noch gern mal geholt. Also Cola mit was drin oder so. Mhm. Und da ist ja eigentlich, die sind ja eigentlich mit Luft gefüllt und ein bisschen Käse. Und die kosten jetzt auch so zwischen 7 und 10 €. Ne? Also das ist schon, naja, gut. So. Ja, da werden schon die SCP-Logos im Chat gepostet. Das heißt, wir müssen jetzt doch mal loslegen mit dem SC Paderborn 07, denn es gibt viel zu besprechen. Wir haben, das ist schon fast in Vergessenheit geraten, nach dem Spiel, nach dem Heimsieg gegen Hannover 96, haben wir unter der Woche in Leverkusen ein Freundschaftsspiel getätigt. Nein, wir haben in Leverkusen im DFB-Pokal gespielt und die Bayer Werkself hat Ewigkeiten und lange und noch länger nicht verloren in der Liga und im Pokal. Ungeschlagen, unbezwingbar. Wir haben sie im Freundschaftsspiel im Sommer bezwungen. Und dann kam das Spiel letzte Woche im DFB-Pokal. Was soll ich sagen? Ich habe das natürlich wie immer an meinem Monitoren hier verfolgt und den Live-Ticker geschrieben. Aber wir hatten auch jemanden, der vor Ort war, und zwar der Marco. Ja, schade, er ist nicht da, also der kann uns nichts berichten. Aber der Basti war auch da. Basti, erzähl doch mal ein bisschen einen Schwank aus dem Drumherum. Wie war das so vor der Bay Arena oder Bay Arena, wie man es, wenn man als Amerikaner zu Besuch kommt, sagen würde? Gab es besondere Vorkommnisse? Gab es leckere Wurst oder gibt es da überhaupt Wurst?
Also,
oder wir hätten nach Würsten gefragt, oder? Als Stefan noch da war.
Ich habe tatsächlich eine Currywurst gegessen, eine Mantaplatte. Aber witzigerweise habe ich gesagt, was, Mantaplatte 7,50 Euro? Und irgendwer sagte dann neben mir, ja, die kostet bei uns auch 7,50 Euro. Das sieht man dann daran, dass ich mir zu Hause selten eine Mantaplatte hole, aber ich hatte tatsächlich noch nichts gegessen. Das Erstaunlichste am Anfang war eigentlich die Anreisesituation. Also ich habe für 30 Kilometer aus Süden kommend ungefähr anderthalb bis ein, dreiviertel Stunden gebraucht. Dann kann man sich vorstellen, mit welcher Höchstgeschwindigkeit ich da angereist bin. Mit von Fahrrad? Der anderen Seite, da wäre ich wahrscheinlich genauso schnell gewesen. Das kann gut sein, ja. Würde ungefähr hinkommen. Aus Paderborn soll es aber ähnlich gewesen sein. Also wenn man da die falsche Abfahrt zu spät genommen hat, dann hat es, also es waren einige bei Anpfiff noch nicht im Stadion. War also relativ, ne? Ja, vor allem, wenn du dir überlegst, dass das, wie viele Kilometer 160 sind aus Paderborn, also eigentlich, ja. Und da sind ja welche jetzt schon um 14 Uhr oder so angereist, die dann trotzdem nicht pünktlich kamen. Also das war schon blöd, muss man tatsächlich sagen. Ich bin, also es Die Parkplätze sind noch auf dem Betriebsgelände von Bayer, also zumindest den, wo viele waren. Das heißt also, du parkst da richtig schön vor der Wechseinfahrt oder auf dem Wechsgelände von Bayer Leverkusen, von Bayer Leverkusen, von Bayer, und wirst dann da geschuttelt oder kannst mit einem, durftest du gar nicht fahren, wegen Fantrennung sollte man S-Bahn fahren und dann durch den berühmt-berüchtigten Park da laufen vor dem Stadion. Und ich kam tatsächlich 10 Minuten vor Anpfiff an, zusammen mit der aktiven Fanszene. Die Einlasskontrollen gingen rucki-zucki, ohne Probleme. Und dann bin ich erstmal hoch im Block, habe gleich Marco getroffen. Erstmal habe ich Markus getroffen, mit dem ich auch das ganze Spiel eigentlich verbracht habe. Und Marco kam dann auch noch tatsächlich, glaube ich, eine Minute vor Anpfiff rein im Block. Bei dem war es dann auch richtig knapp. Und dann hat man richtig schön dicht gedrängt im Gästeblock gestanden. Die Fanszene kam auch zu spät rein. Also Support war, glaube ich, erst so nach 5 Minuten da. Ich weiß nicht, hat man das im Fernsehen wahrgenommen, dass am Anfang kein Support war?
Nee.
Ja. Okay, aber das.
Aber ich bin auch die ersten Minuten meistens betriebsblind für sowas, weil ich dann immer beschäftigt bin mit dem, dass alles beim Live-Ticker am Anfang rund läuft.
Ja. Ja, nee, also das war so alles vor dem Spiel. Ne? Ich bin sehr nett von dem S-Bahn, nee, von der, eigentlich von dem Parkplatz, von einem Leverkusen-Fan aus Köln kommend zum Stadion gegeiset worden. Der hat dann auch noch so ein bisschen Historie erzählt und wie es im Moment läuft und. Generell habe ich mehrfach mitbekommen, dass sehr viele Leverkusener, den Paderborn-Fans, die etwas verirrt durch Leverkusen gefahren sind oder gegangen sind, geholfen haben. Das war also eigentlich sehr nett. Ich wusste auch nicht, dass Leverkusen nur eine Haltestation und keinen Hauptbahnhof hat, also nur eine bessere S-Bahn-Station. Da hat man auch sehr viel erfahren und war an und für sich sehr gastfreundlich, die Menschen, die man dort getroffen hat.
Ja, allgemein ist die auch im Nachhinein, die Stimmung zwischen Paderbornern und Leverkusener Anhängern scheint ja sehr friedlich und freundschaftlich in Anführungsstrichen oder freundlich gewesen zu sein. Ja. Zumindest das, was ich so gelesen habe.
Ja. Spiel, ich weiß nicht, können wir relativ kurz halten. Also ich fand es mega geil, dass Ansa in der Aufstellung stand. Dass er, als ich das vor Ort gesehen habe, weil ich habe es ja erst gesehen, fand ich sehr geil. Ansonsten
hat er ein bisschen wieder auf Erfahrenere gesetzt. Allerdings war Kurde auch angeschlagen oder verletzt oder krank. Floto hat Auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, hatte sich, glaube ich, im Sprunggelenk umgeknickt oder sowas. Nee, Kurda hatte sich, war umgeknickt, ne? Irgendwie so. Wie auch immer. Auf jeden Fall gab es wieder ein paar erfahrenere Spieler im Spiel. Das Spiel an sich. Andreas, willst du einmal was zum Spiel sagen? Ansonsten können wir das auch, also können wir halt wirklich zusammenfassend tun, brauchen wir jetzt nicht erste und zweite Halbzeit durchgehen.
Nein, also ich würde es gerne so zusammenfassen. Es war das Spiel, was von vornherein zu erwarten war, wobei ich fand, dass wir sogar noch besser gespielt haben, wie ich befürchtet hatte. Also ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst gehabt, weil wir gerade auch noch in Leverkusen gespielt haben, dass das Ganze echt ein bisschen nach hinten losgeht und dass wir echt von denen ein bisschen niedergemacht werden. Aber nö, das fand ich war gar nicht. Also wir hatten ja auch, glaube ich, die erste große Chance des Spiels. Es war Maxi Rohr war ja halt auch wieder in der Startelf gewesen, leider für nicht ganz lange.
Ja, und auch für länger nicht mehr.
Und leider wieder für länger nicht mehr. Also Maxi Rohr ist, das müssen wir vielleicht einmal da zu dem Spiel sagen, wirklich einfach so wirklich in einem echten übelsten Seuchenjahr. Und ich hoffe für den guten Mann, dass er, weil man hat gesehen, der ist gerade wieder da gewesen und er ist sofort wieder eine Bereicherung für den Kader, für die Mannschaft gewesen und fällt jetzt wieder, ich glaube, 12 Wochen oder sowas, glaube ich, stand da aus.
Ja, 8 bis 12 Wochen, ja.
Ey, Wahnsinn, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ja, wie gesagt, da die Verletzung. Aber ansonsten, wir sind gut reingekommen, fand ich. Ist schon stark gespielt. Erste Chance, glaube ich, gehabt. Klefisch irgendwie weit übers Tor geschossen. Aber ansonsten, Ansah fand ich auch gegen Leverkusen, hat einen echt guten Eindruck gemacht. Trotz, dass sie auch ja sehr souverän gespielt haben. Ne? Also, ich finde, Leverkusen hat nicht
Ja.
außergewöhnlich gespielt, sondern einfach souverän. Haben die durchgezogen, ne?
Ja, also man muss sagen, wir sind einfach mutig aufgetreten,
Ja.
haben uns nicht versteckt. Das ist ja auch auf sehr viel Sympathie, hat sehr viel Sympathiewerte geschaffen beim Kommentator auch, der sehr beeindruckt war. Der hat den SCP eigentlich das ganze Spiel über gelobt dafür. Leverkusen hast du natürlich gemerkt, dass sie in der momentanen Verfassung auch immer noch eine Schippe drauflegen konnten, wenn es denn vonnöten war. Das 1-0, wenn man das gesehen hat, wie der Boniface das Ding versenkt, obwohl er hart, also sehr eng gedeckt wurde von Muslio. Aber keine Abwehrchance, da gab es ja keine Abwehrchance.
Nicht
Das
wirklich,
war
ne?
schon, das war sinnbildlich dafür, was Leverkusen einfach zu leisten imstande ist.
Ja.
Und ja, ich finde auch, wir haben uns da sehr beachtlich geschlagen. Die Stimmung war sehr gut danach. Also Basti hat ja gesagt, das fing zwar nicht direkt von Beginn an, aber das ist mir wirklich aufgefallen.
Ja.
Erstens waren sehr viele Fans mit dabei, für Paderborner Verhältnisse vor allem, ich glaube 2.500 bis 3.000, irgendwie sowas dazwischen, da kommt über
Der Stehplatzblock
2.700.
war sehr gut gefüllt, ja.
Ja. Genau, und man hat sie auch sehr oft gehört im TV. Basti, wie war so das vor Ort? Also die Stimmung, hat man das so als ja, einfach sich als schönen Abend auch gemacht, um sich auch zu zeigen als Verein, also als Fan des Vereins? Weil ich meine, vom Sieg ist, glaube ich, fast niemand ausgegangen, auch wenn das am Ende noch mal knapp wurde.
Ganz knapp.
Ja, also ich fand die Stimmung herausragend gut. Das waren, also ich meine, es ist ja öfter, ich finde den Block auch klasse in Leverkusen, muss ich sagen. Wir haben da immer, ich glaube, die besten Auswärtsauftritte auch abgelegt. Das war von Anfang bis Ende, egal wie das Spiel stand, sehr gut. Hat echt viel Spaß gemacht. Also da kann man, also natürlich, als das 1 zu 2 geschossen wurde, da war ja richtig Hoffnung drin, ne? Ich meine, das muss man sich überlegen. Wir waren, so wie ich es wahrgenommen habe, bis zu also die 83 Minuten vollkommen unterlegen, haben mit Glück dann halt die Bude gemacht. Und dann war aber auf einmal alles drin. Ne? Ich meine, du hast dann so 7 Minuten vor Schluss, ein Tor Rückstand, das kann immer passieren. Und dann brannte da schon die Hütte. Und ich habe mir gedacht, naja, für diese 7 Minuten oder, naja, es waren, glaube ich, 4 Minuten bis zum 3-1, hat sich das gelohnt. Also das war toll, dass man halt in der 83. Minute in Leverkusen auswärts bei der besten deutschen Mannschaft im Moment einfach in Schlagdistanz ist. Und ich glaube, das hat auch sehr vieles wettgemacht in dem Spiel, weil man hat halt, also permanent gemerkt, dass da mindestens eine Klasse dazwischen liegt. Und Leverkusen ja. uns hat dann so ab der 60. einfach ein bisschen kommen lassen. Die haben auch Europa League letzte Woche gespielt. Die haben auch noch wichtig Dortmund noch in den Knochen. Haben ja am Wochenende auch dann, wie sich herausgestellt hat, eine gute Gelegenheit gehabt, um auf Bayern ein bisschen also Boden aus. Also die haben schon noch wichtige Spiele und beim Stand von 2-0 oder 3-0, wenn der VAR, also ne, die haben ja Torchancen ohne Ende gehabt. Da haben die halt irgendwann ein bisschen Piano gemacht und dann sind wir halt rangekommen. Aber das ja. kann natürlich mal schnell nach hinten losgehen. Insofern war das.
Ja, zumal wir dann noch ein Abseitstor erzielt haben, ne? Also ja. quasi noch mal ran dran waren quasi. Mhm. Wir haben sehr viel Lob auf jeden Fall bekommen, auch für die ja. Leistung. Also es wurde auch ganz oft gesagt, was ihr auch gerade im Chat noch mal gesehen habt, deswegen ich mich jetzt daran erinnert habe, dass wir deutlich forscher und mutiger aufgetreten sind als der BVB davor.
Ja, ja, aber ganz ehrlich, das, du kannst aus einer Position raus nur gewinnen.
Ich weiß.
Also es ging da für uns um ehrlich gesagt. Also
da, natürlich, das, ist auch so, bin ich bei dir.
Ja.
Hast du vollkommen
also,
recht.
Und ich fand, wir haben die gleichen, also was ich sagen muss, ist, ich bin nach wie vor überzeugt, dass das Ergebnis ein ganz gutes ist und auch die Tatsache, dass wir nochmal rangekommen sind und so. Und ich bin aber auch der Überzeugung, dass sich Alonso sehr gut auf uns eingestellt hat. Er hat dem Ganzen überhaupt nichts im Zufall überlassen, wusste, dass er uns pressen muss. Und du hast halt gesehen, wie wir dann unter so einem Druck auch schwimmen in der ersten Hälfte.
Ja.
Insofern ein extremer Härtetest, den wir ganz gut bestanden haben, fand ich. Also von daher.
Ja, genau. Genau so kann man es halt sagen. Also wirklich, Xabi Alonso hat das ganze Ding halt vollkommen ernst genommen. Das war, soweit ich zumindest sehen konnte, auch, weiß Gott, keine B-Elf, die da gespielt hat. Und haben das völlig souverän runtergespielt, haben keine Fehler gemacht oder fast keine Fehler, bisher zum Schluss, wo sie uns haben kommen lassen. Da hat man aber gesehen tatsächlich, dass wir doch dann nochmal durchaus den einen oder anderen Zug dann zum Tor entwickeln können. Mhm. Und von daher souverän, also finde ich von uns auch souverän gespielt und vor allem in der Phase, wo wir auch waren, fand ich eine bessere Leistung, wie zu erwarten war.
Ja. Alonso auch sehr sympathisch dann danach, also auf der Pressekonferenz merkt man einfach, dass das ein Weltspieler, also als Spieler schon ein Weltspieler war, ein Weltstar war und das als Trainer auch mit hat. Er hatte einfach so einen Anstrich schon vom Verhalten her, vom Habitus. Da merkst du einfach, dass das ein Typ ist, der schon viel gesehen hat und der auch weiß, worauf es ankommt, ne? Der auch eine klare Idee hat, eine Vorstellung hat, wie man sich zu benehmen hat. Und dass man halt auch einen Gegner dann auch verbal ernst nimmt und nicht irgendwie, hätte er auch hinstellen können, sagen können, ja, wir haben dann halt immer eine Schippe draufgelegt, wenn es notwendig war. So hat er das ja nicht argumentiert, ne? Ja. Und er hat auch den Hut gezogen, quasi vor der Leistung vom SCP. Ich weiß, das ist dann vielleicht auch eine Floskel, aber ich glaube auch, wie ihr das gesagt habt, dass er uns das schon sehr ernst genommen hat, auch in der Vorbereitung auf das Spiel. Ja. Gut. Jetzt sind wir aus dem Pokal ausgeschieden. Bisschen Geld haben wir da dieses Jahr mitgenommen, eingestrichen, was vielleicht noch an anderer Stelle oder in einer anderen Sendung nochmal interessant werden könnte.
Was vielleicht Richtung Dresden fließen könnte.
Gut, dann erwähnen wir es doch jetzt. Also eventuell wird das Geld im Winter investiert, falls ein Spieler uns verlässt, aber auch vielleicht, wenn er uns nicht verlässt. Und zwar, da geht es natürlich um Muslia. Gibt es harte Gerüchte, dass der vielleicht im Winter schon gehen könnte. Und dann ist der Verein schon gewappnet. Wobei ich auch glaube, dass man den Spieler holen würde, auch wenn Muslia noch bis zum Sommer bleibt. Einfach, um dann ihn schon zu haben.
Ja.
So, das nehmen wir also mit aus dem Pokal. Plus Erfahrung, auch wertvolle Erfahrung für unsere jungen Spieler. Ne? Also ihr habt ja schon gesagt, Ansa hat auch da Erfahrung gesammelt. Das sind so momentan so seine Wochen. Er kommt immer besser in die erste Mannschaft rein. Natürlich auch dem geschuldet, dass wir eine kleine Mini-Krise hatten. Wir können uns auf die Liga konzentrieren. Und da haben wir dann am Wochenende gleich das nächste Brett vor der Flinte gehabt, sage ich mal so. Es ging zum HSV. Eine Mannschaft, die uns historisch gesehen in den letzten Jahren ganz gut liegt eigentlich, was die Ergebnisse angeht. Komischerweise irgendwie.
Ich hab noch was vergessen. Bei Leverkusen gab es ja noch eine schöne Pyro-Einlage. Ich weiß nicht, ob man die im Fernsehen gesehen hat.
Die hat man gesehen, ja. Sie wurde auch dementsprechend abwertend besprochen.
Ja, das ist ja, ja klar. Aber war schön am Blinken. Ich habe allerdings nichts davon gesehen, weil ich habe das, da gab es eine ganz lustige Szene. Ich bin gerade mit meiner Pommes und meiner Currywurst, nachdem ich mich in der längsten Schlange angestellt habe und ich glaube die ganze Halbzeit lang an der Schlange stand, bin ich gerade, aber nett unterhalten habe, bin ich gerade dann wieder hoch im Block gekommen und dann kam gerade ein Kind zu einem uns bekannten Papa, der mit uns im Block stand und sagte, Papa, die Polizei zeigt auf mich. Und dann sagte der uns bekannte Papa, der heute auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs ist, nee, die zeigen nicht auf dich, guck mal neben dich. Und da stand halt so ein voll vermummter mit Sturm auf. bevor ich jetzt befragt werde, keine Ahnung, wer das war, ist mir auch scheißegal, aber auf jeden Fall war das so ein lustiges Bild. Und dann ging die, dann habe ich noch gesagt, Marco sagte zu mir, isst deine Pommes lieber unten, weil ich habe gerade noch was zum Abstellen gesucht, dann bin ich wieder runtergegangen und habe mit Markus und unseren lieben Kollegen von der vom Fanprojekt, die auch unten, also nicht im Block, sondern hinter dem Block quasi draußen beim Catering standen, habe ich mich noch 10, 15 Minuten nett unterhalten und bin dann wieder rein, als das Geblinke dann vorbei war. Schade eigentlich, aber die Bilder danach waren ganz schön und ja, gibt aber auch immer Leute, die sowas nicht schön finden. Naja.
Ich fand's über, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Ich fand's in dem Falle, fand ich's über.
Ja, also ich fand's schön.
Ja, da sind die Geschmäcker unterschiedlich und ich habe meine Meinung, die kennt jeder, glaube ich, zu diesen ganzen Nummern. Ich mag Choreos, ich brauche aber keine Raucheinheiten dabei. So ist es einfach. Aber gut, jedem das seine. Solange niemand zu Schaden kommt, ist es mir dann auch im Endeffekt scheißegal. Problem ist einfach, dass es für den Verein immer viel Kohle kostet, die dann an anderer Stelle fehlt.
Ja, das finde ich halt. Und das war jetzt irgendwie die letzten Wochen, glaube ich, relativ viel.
Und ja. Ich wollte aber jetzt zum HSV überleiten, denn Fischbrötchen essen wir offenbar sehr gerne. Da gibt es immer ganz nette Spiele. Unsere Freunde von der Elbe.
Ja, habe ich auch gedacht. Ne? Ich hatte auch eigentlich, wenn es um ein Spiel in Hamburg geht, hätte mich vorher immer einer gefragt, hätte ich immer gesagt, Alter, nach Hamburg kannst du immer hinfahren. Weißt du, die sind super nett. Weißt du, Auswärtsfahrten haben sich, fand ich, bisher immer gelohnt, waren super freundliche Leute da. Das hat sich dieses Mal ja doch leider geändert, ne?
Ja, da können wir gleich noch was zu sagen. Grundsätzlich vom Setting her war ich sehr zuversichtlich, vor dem Spiel, ehrlich gesagt. Ich hatte ja auch, gut, das ist nicht so unüblich bei uns, dass wir auf den SCP tippen im Vorfeld, aber ich meinte den Tipp tatsächlich auch ernst. Da im Rasenfunk, glaube ich, habe ich auch gesagt, das wäre typisch, wenn wir dort gewinnen, wenn wir so Probleme in den Wochen davor hatten, gegen Gegner, die vielleicht eher auf Augenhöhe sind oder unter uns eigentlich angesiedelt wurden vor der Saison. Gegen den HSV ist das immer ganz nett. Wir sind auf Basche Schola auch getroffen, der rechtzeitig fit geworden ist wieder. Der war lange Zeit verletzt und hat dem HSV gefehlt. Vielleicht hätten sie ihm noch ein bisschen Reha gegönnt, wer weiß, wobei an ihm wird es nicht gelegen haben, final.
Wollte ich gerade sagen.
Also, wie sind wir in das Spiel gegangen? Wie wart ihr auch so zuversichtlich im Vorfeld, gerade jetzt mit der englischen Woche auch Belastung? Ich meine, der HSV hatte ja auch gespielt, sogar noch länger gespielt als wir.
Nee, ich war nicht zuversichtlich, weil der HSV einfach bisher, also ich habt jetzt im Nachgang mitbekommen, dass es da wieder so eine irre Trainerdiskussion gibt um den Herrn Walter.
Echt? Oh,
ja, also das habe ich im Vorfeld jetzt nicht so wahrgenommen, weil ich hatte eigentlich lief das doch alles wie immer beim HSV. Man war irgendwie von Anfang an auf den Aufstiegsrängen und diese Geschichte damit, man hat seit dem Paderborn-Spiel im Frühjahr kein Spiel mehr nicht gewonnen zu Hause. Gut, irgendwie drittletzter in der Auswärtstabelle, ja. Aber im Endeffekt ist das natürlich auch eine gut eingespielte Mannschaft gewesen. Also ich habe, und auch das Spiel gegen Leverkusen hat mir jetzt nicht so viel Mut gemacht, dass ich gedacht habe, dass wir da was mitnehmen. Also ich habe vorher auch gesagt, das nächste Spiel, was für uns, wo wir punkten müssen, ist Rostock. Und jetzt hat man die Chance, in Rostock auch, also in Rostock, zu Hause gegen Rostock auch noch zu punkten. Aber, bevor ich es vorwegnehme, ich habe damit nicht gerechnet, dass wir das Spiel gewinnen.
Okay. Weiß nicht, ich hatte da von Anfang an ein gutes Gefühl. Ich habe auch gedacht, nach dem Hannover-Spiel, dass uns das den nötigen Drive geben wird, Zuversicht geben wird. Ich fand auch stark, dass auch hier wieder Ansa zum Beispiel mit einer Startelf stand.
Ja,
dass auch weiterhin unser Keeper Spielpraxis jetzt sammelt mit der Mannschaft zusammen. Wir haben auf drei Positionen, glaube ich, drei Positionen haben wir umgestellt. Ja, also ich war da ganz zuversichtlich auch. Ich wäre bei diesem Spiel verdammt gerne da gewesen, als ich diese Atmosphäre gesehen habe, als sie quasi bei Sky on Air ins Stadion gegangen sind und man diese Kulisse einfach mitbekommt, auch bei den Interviews im Hintergrund, ist schon was Spezielles. Ne? Also da wäre ich gerne, irgendwie in dem Moment habe ich gedacht, Mist, wärst du doch mal hingefahren. Und vor allem, weil es für uns auch immer ein gutes Pflaster ist. Also sind immer sehr ansprechende Spiele. 4 Tore fallen im Schnitt in den letzten Jahren immer zwischen dem HSV und dem SCP. Ja, wie sind wir denn ins Spiel gekommen dann, Andreas? Wie hast du das erlebt? Sind wir gut reingekommen oder eher schleppend?
Ja, wir sind ernüchternd reingekommen. Ne? Das ist in der 11. Minute, hat schon wieder gezappelt im Karton. Da lagen wir schon wieder 1-0 hinten. Und ja, mein Gefühl war in dem Moment einfach direkt so im Keller, weil so ähnlich wie Basti das vorhin gesagt hat, habe ich gedacht so, ja, Hamburg im Moment, die wirken einfach relativ souverän. Mit dem Walter sind die jetzt einfach, finde ich, auf einem guten Weg. Ich weiß nicht, Böwing hatte, glaube ich, zuvor auch hier, glaube ich, auch so ein, dass er den Ball vertändelt hat. Ne, das war, glaube ich, davor schon, oder?
Heuer hat so kurz gespielt, glaube ich, ne?
Ja, stimmt, genau. Heuer hatte den zu kurz gespielt und dann wäre fast der Hamburger da noch drangekommen. Das war das, genau. Und ja, das war halt so ein Scheiße, das könnte hier in die Hose gehen. Vor allem bei Hamburg, ja, wie gesagt, seit wir das letzte Mal da waren, keine Punkte mehr aus der Hand gegeben hat da im Stadion. Und das war schon, fand ich schon sehr beachtlich. Die Stimmung war halt natürlich super. Die sind mit einer gewissen Selbstsicherheit auch in das Spiel gegangen, was dann ja auch in dem relativ frühen Rückstand gegipfelt ist. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich auch so, das könnte heute schon ein ganz schön hartes Brett werden.
Ja, also in dem Zusammenhang muss man da, glaube ich, auch über das vorwegnehmen, was dann in der 34. passiert ist. Ich glaube, dass Mathis Hansen da eine Leistung gezeigt hat, von der er noch viel lernen wird und woran er sich sehr stark noch entwickeln wird. Denn da waren einfach 1, 2, 3 Fehler drin, die er fairerweise, und wir haben ihm das auch immer zugestanden, und das würde ich ihm auch nach wie vor weiterhin zugestehen, die er immer mal hatte in Spielen. Ne? Also so am Anfang gerade, zuletzt eigentlich weniger. Aber da waren schon einige Ungenauigkeiten dabei, die auch dazu geführt haben, dass wir eigentlich bis zur 21. Minute quasi überhaupt nicht mehr hinten rausgekommen sind und auch nichts Offensives mehr zustande bekommen haben. Und ja, insofern vorweggenommen, ich fand den Wechsel okay. Und ich finde das, also, ne, ja. Ich habe ja noch einen Ausgleich geschossen. Zu dem Zeitpunkt mag das vielleicht unverständlich wirken. Aber
ich finde sowas richtig. Also das
ich ist, auch. Ja. Und ich glaube, dass also wenn das jetzt ein 35-jähriger oder 36-jähriger altgedienter Bundesliga-Profi wäre, der bei uns nochmal das Ende seiner Karriere ein bisschen herauszögern möchte und dann im Winter vor dem Winter den Vertrag auflöst, dann wäre so eine Auswechslung wahrscheinlich so ein Rufmord gewesen. Wenn es aber ein talentierter junger Spieler ist, der daran sicherlich nicht zerbrechen wird und der daraus stärker hervorgehen wird, als er reingegangen ist, kann man den Wechsel halt auch mal machen.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, man muss bedenken, wie viel gute Spiele Hansen schon bei uns jetzt gebracht hat, ne?
Wie alt er ist und woher er kommt und was das für ein Leistungssprung war. Und deswegen fand ich das absolut nachvollziehbar von Kwasniok und auch nicht irgendwie schlimm.
Nein. Ja, es drohte ja sonst auch das nächste Gegentor. Es war nach unserem Ausgleich waren ziemlich viele HSV-Chancen dadurch resultierend, dass wir im Aufbau den Ball verloren, vertändelt oder einen Fehlpass gespielt haben. War übrigens Ansa auch häufiger beteiligt dran, fällt dann natürlich nicht so schwer ins Gewicht wie bei einem zentralen Mittelfeldspieler. Und eine uns allen bekannte Person hat bei mir im WhatsApp-Chat getobt, hat die Auswechslung beider Spieler sofort gefordert, woraufhin ich nach der Halbzeit dann ein Na-Fragezeichen ihm nur geschrieben habe. Naja, also wie gesagt, diesen jungen Spielern kann man das auch nicht übel nehmen, sollte man auch nicht. Das ist ein Entwicklungsschritt, die sind auch alle irgendwie reingeworfen worden. Es war ja nicht geplant bei keinem dieser jungen Spieler, dass die Stammspieler, also Startspieler direkt werden würden, denke ich. Ich glaube, auch bei Hansen war das nicht der Plan, sondern ihn ranzuführen. Aber deswegen alles gut. Und ich bin da bei Basti, das ist eher ein schützender Wechsel gewesen als ein bestrafender. Und das wird Lukas Kwasniok ihm sicherlich sogar schon direkt mitgegeben haben oder spätestens dann in der Kabine. Ja, also alles gut. Das war auch richtig. Klefisch hat dann auch ein bisschen mehr Ordnung da reingebracht mit seinem.
Spieler des Monats auch gewesen.
Bitte?
Habe ich irgendwo. Der war Spieler des Monats.
Echt?
Glaube ich.
Klefisch, ja, zu Recht.
Ich meine ja, dafür, dass er immer ein- und ausgewechselt wurde. Also, ja,
was ja bei vielen für Unverständnis gesorgt hat, was ja Kwasniok sogar bestätigt hat auf der Presse, wo er immer gesagt hat: Ja, wundert ihr euch immer, wieso der immer ausgewechselt wird? Ne? Als die beiden zusammen auf der PK waren, war das auch ganz lustig, wo er dann gesagt hat, ja, dafür hasst Kai mich auch. Und, das schön. War eine ganz lustige Pressekonferenz, wer die nicht gesehen hat. Das war vor dem Spiel gegen Leverkusen. Die sollte man sich nochmal angucken. Also die beiden sind ganz lustig zusammen. Wird sowieso so ein Running Gag, weil da jetzt ja immer ein Spieler mit beisitzt, dass dann quasi den Spieler immer über den grünen Klefisch lobt und dann spielt er meistens nicht der Spieler. Das war bei Klaas zumindest so. Da hat er gesagt, das ist mein Liebling. Ja. Absolut überragender Spieler und dann saß Klaas zwei Spiele lang erstmal auf der Bank zu Beginn. Finde ich super. Aber alles gut. Ja, das war so ein Spiel, wie offenes Visier nennt man das auch gerne mal. Irgendwo phasenweise zumindest, finde ich.
Ja.
Es hat unheimlich Spaß gemacht. Es war sehr attraktiv. Es war nicht langweiliges Mittelfeldgeplänkel, sondern natürlich auch resultierend aus diesen Fehlern, die die Spieler auf beiden Seiten gemacht haben.
Absolut.
Immer wieder schnelle Spielzüge, gute Schusschancen. Also es war Tempo drin, die Stimmung war gut, die Atmosphäre war nett. Ja, hat mir Spaß gemacht, die ganze erste Halbzeit.
Ja, auf jeden Fall.
Torwart. Ich kriege manchmal einen Herzinfarkt bei ihm. Und dann bringt er wieder eine richtig geile Parade. Ich glaube, der braucht einfach jetzt 5 bis 10 Spiele oder so, wo er sich richtig einspielt mit der Mannschaft, wo so die Abstimmung dann passt, ne? Der hat sowas wie, der erinnert mich ein bisschen an Manuel Neuer. Also jetzt nicht so verstehen, als dass er Nationaltorhüter ist jetzt, ne? Sondern einfach vom Typ her dieses, ja, weiß nicht, das ist ja nicht übermotiviert, sondern das, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also dieses, zwischendurch dieses Harakiri, also irgendwie rausstürmen und dann doch wieder zurück und keine Ahnung, kriege ich manchmal fast einen Herzkasper. Aber
überengagiert, würde ich es nennen.
Er ist auf jeden Fall, sage ich mal, präsenter. Das hat die NW ja auch im Artikel geschrieben, dass er deutlich präsenter wirkt. Also man nimmt ihn mehr wahr als
ja, auf jeden Fall. Ne?
Er ist mehr im Fokus. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das kann jeder für sich selbst bewerten. Der eine mag das lieber ruhiger, der andere mag ein bisschen Action. Er passt so ein bisschen zu diesem jungen Wilden, was da gerade passiert.
Ja, genau. Also ich finde, das ist halt, wenn das gut läuft, und vor allem, ne, wenn er seine 5 bis 10 Spiele noch gehabt hat, dann glaube ich wirklich, dass er einfach noch so ein zusätzlicher Spieler ist, der da mitspielt, ne? Weil mich, ganz ehrlich, dieses, vor allem jetzt gegen Hamburg, aber auch jetzt zuvor gegen Leverkusen und davor gegen Hannover, der erinnert mich halt massiv an Manuel Neuer zu Schalke-Zeiten damals noch. Der hat auch massiv viele Fehler also damals
tatsächlich
auch gemacht.
Auch, ja.
Und aber der ist einfach so, ich sag mal wirklich so das Sinnbild eines modernen Torwarts, ne? Der kommt raus, der spielt mit, der versucht halt wirklich auch mitzuspielen. Das sieht jetzt natürlich die ersten Spiele noch ein bisschen wild aus und das wird es mit Sicherheit noch diese ganze Saison und wahrscheinlich auch die nächste Saison noch. Aber wenn der so weitermacht und wenn der sich wirklich diesen Mut behält, auch wirklich diese Aktionen zu machen, die er macht, dieses Rausgehen, dieses Versuchen vorauszudenken, vorauszulaufen und sowas, weil er antizipiert dann ja auch einige Sachen, teilweise halt noch ein bisschen daneben, aber du siehst halt einfach, der will lesen, wo der Ball hingeht und er will da schon hinlaufen. Und das ist einfach nur ein bisschen die Praxiserfahrung, die ihm fehlt. Und wenn der das noch ein bisschen die Erfahrung da gut machen kann, ich glaube, dann haben wir da ein richtiges, so eine richtige Mauer im Tor. Also dann wird das, glaube ich, richtig spektakulär mit dem.
Bin auch gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Basti da ein bisschen vorsichtiger ist in der Bewertung von Pelle. So bis zum jetzigen. Also es waren schon zwei, also bei dem einen Gegentor war er nicht ganz unbeteiligt, das muss man ja auch zugeben.
Ja, ja. Nö, ich finde, der ging da irgendwie mit 100 km/h habe ich nachher gehört. Also der war, also ja klar, mit Glück kann man den halten. Vielleicht hält den Manuel Neuer oder ein Kevin Trapp oder sonst was wäre. Aber klar, da ist noch Luft nach oben, aber ich fand das jetzt nicht so, wie andere es geschrieben haben, dass man den halten muss. Also nee, insofern. Fand ich auch nicht. Ja. Der war schon nicht vom Benesch nicht ohne geschossen, aber alles gut. Man merkt halt in so ein paar Situationen noch seine extreme Unsicherheit hinten, wenn wir den Ball flach spielen, seine Abstöße sind aber, finde ich, schon deutlich besser geworden. Die kommen immer relativ flach. Also ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Der schießt die immer so richtig. Also bei Hood ist es immer so eine Lampe oder so ein Bogen, der perfekt kommt. Und bei ihm ist das immer so relativ flach geschossen. Die Abstöße kommen noch nicht so gut an. Im Moment würde ich sagen, sind die beiden eigentlich, habe ich ja schon öfter gesagt, jetzt so gleich auf. Jeder hat so seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, vom Momentum her hat Pelle dann natürlich einen Vorteil.
Ja,
im Gegensatz zumal, zu Hood.
Zumal Yannick Hood ja auch offenbar einen Vorfall im persönlichen Umfeld gehabt hat. Der ist ja weder nach Leverkusen mitgereist, noch nach Hamburg. Da auch nochmal, was auch immer es ist, natürlich alles Gute auf diesem Wege.
Auf jeden Fall.
Kehrt dann so die Aussage des Vereins zurück in die Mannschaft, sobald es dann wieder, wie soll man sagen, geht oder geregelt ist. Oder wir wissen ja nicht, was es ist.
Genau.
Also ich zumindest nicht.
Nein.
Ansonsten haben wir Heuer mal wieder von Beginn an gehabt in dem Spiel.
Einmal noch kurz abschließend noch zu Pelle. Und zwar, weil es wurde auch im Chat geschrieben, diese eine Situation, die fand ich auch ultra krass. Das war so irgendwo in der Schlussphase, wo er den Ball mit der Brust noch vor Glatzel annimmt, nur um noch ein paar zusätzliche Sekunden zu haben und nimmt den Ball dann hoch. Das war schon richtig badass. Also das war
Boss-Move.
Ja, wirklich.
Ja, das hätte ich jetzt am Ende des Spiels nochmal reingebracht, aber alles gut, dann ich fand ich auch sehr beachtlich. Ich weiß gar nicht, ob er das wirklich absichtlich gemacht hat oder ob er sich einfach verschätzt hat.
Nee, das war Absicht.
Es war, also dann war es wirklich
PNP. Ja, es war echt wie so ein Meme,
weißt du? Er ist in einen Candy-Shop gefahren und wieder raus.
Ohne Scheiß, das war wie so ein Meme, weißt du, als wenn dann das Bild angehalten hätte und da kommt von oben diese Sonnenbrille runter und dann deal with it.
Candy-Shop. Ja, genau. Ja, also der Kommentator war auch hellauf fasziniert, dass das jemand in der Situation tut. Dann auch noch beim SC Paderborn im Tor. Das war schon cool, ja.
Ja.
Also es macht Laune. Überhaupt hat das ganze Spiel Laune gemacht. Dann weiß ich gar nicht. Also zweite Halbzeit ging.
Haben wir denn Bilbia schon besprochen?
Ja, genau. Wollte ich jetzt kommen in der zweiten Halbzeit.
Nee, war in der ersten noch.
Was?
21. Minute Bilbia-Ausgleich.
So, das Tor, ja, wir hatten ja gerade schon gesagt, dass wir ihn ausgeglichen haben. Okay, ja, dann sag was.
Nö, hat er gut gemacht. Ich meine, man vergisst vielleicht, dass wir bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht existent waren. Und was
du bist
ich
immer so ultimativ negativ, finde ich.
Da muss ich direkt vehement widersprechen. Also wir waren komplett existent und der HSV war eher die Mannschaft, die große Probleme hatte. Aber so kann man Spiele unterschiedlich sehen.
Nee, zu dem Zeitpunkt, also ganz ehrlich, die erste Hälfte, da hat eigentlich, also ich weiß nicht, ob ich mal andere Spiele gucke, aber wir sind ins Spiel reingekommen, hatten da ganz am Anfang ein, zwei Chancen, wo wir annähernd in Strafraumnähe kam. Danach haben wir ganz oft ganz schlecht den Ball hinten verloren. Deswegen ist ja Hansen später auch rausgegangen, hatten wir eben besprochen. Dann hat der HSV das 1-0 gemacht und dann gab es mal eine Ecke und sowas alles, aber da war nichts Gefährliches dabei und aus dem Nichts kam dann in der 21. das Tor von Bilbia, was ja, Vorlage von Muslia, was auch, also das ist halt das, was uns diese Saison bisher den Arsch rettet, dass wir halt eine echt gute Chancenverwertung haben, dafür, dass wir uns halt viel, 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 viel weniger rausspielen als letztes Jahr und viel weniger Offensivkraft auf dem Platz haben. Das war dann echt gut. Danach gebe ich dir recht, ist es ein bisschen ausgeglichener geworden, wobei ich aber immer noch sagen muss, dass der HSV dann bis zum Ende der ersten Hälfte und auch in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel schon noch die Oberhand hatte. Dann hat sich das Ganze ein bisschen gedreht, aber ich fand den HSV schon mit mehr Spielanteilen behaftet. Da hat ja auch Lukas Kwasniok, glaube ich, auf der PK nach dem Spiel gesagt, dass er mit dem Spiel nicht wirklich zufrieden. Ja,
das habe ich gar nicht verstanden, die Aussage.
Also das muss ich schon, weil auch sagen. Also habe ich auch nicht verstanden.
Ich habe mich sehr abgeholt gefühlt von ihm in dem Moment, weil ich auch fand, wir haben nicht anders aufgetreten. Also es ist offensiv besser gewesen. Wir hatten mehr Offensivaktionen. Ja. Aber hinten genauso die gleichen Fehler im Spielaufbau, die gleichen Fehler beim Pressing, wie auch gegen Leverkusen. Da ist es nicht so schlimm, weil man da einen Gegner hat, der einfach besser ist, deutlich besser ist und da hast du ja keine Hoffnung oder Ambition in dem Sinne, Hoffnung schon, aber da kannst du damit leben. Aber ich fand das gegen Hamburg in der ersten Hälfte, das eine Tor okay. Ansonsten ist da jetzt nichts von dem, was ich so rundherum höre, wie, ja, die haben wir an die Wand gespielt, ganz klar die bessere Mannschaft bis zum geht nicht mehr.
Ja, an die Wand gespielt haben wir sie nicht, aber das war halt ein wildes Hin und Her, ne? Also es hätte auf der einen wie auf der anderen Seite was passieren können.
Genau, und das ist halt das Ding, gegen Nürnberg fängst du dir halt dann vier Dinger, weil Nürnberg die Dinger halt eiskalt macht. Und hier in dem Spiel haben wir halt mal ein bisschen mehr Glück gehabt, aber ich finde dieses Spiel passt super auch als Sieg in die gesamte Historie dieser ganzen Saison bisher. Also das kann im nächsten Spiel gegen Rostock schon wieder ganz schlimm werden, weil Rostock zwei Buden macht, nachdem sie uns gepresst haben und wir hinten Fehler im Spielaufbau gemacht haben. Und dann ist das nicht, dann da muss man sich nachher nicht fragen, woher kommt das auf einmal, sondern wir haben da im Moment halt noch nicht diese Dominanz und Offensivpower, die wir in den letzten Jahren hatten. In den letzten Jahren hatten wir hinten die Fehler auch, haben aber 80% des Spiels irgendwie vom gegnerischen Tor verbracht und da die Bälle vorbeigeschossen. Aber genügend Dinger noch so gemacht oder ähnlich viele Dinger noch gemacht. In dieser Saison ist es so, wir haben deutlich weniger Chancen, sind hinten genauso anfällig, aber machen halt auch prozentual mehr Tore aus weniger Chancen. Also guckt euch die X-Goals-Werte vom letzten Jahr an, die stehen irgendwo hier weit oben und diese Saison, ich weiß nicht, wie viel wir am Ende hatten, 0,6 oder 0,7 und der HSV 1,5. Natürlich gewinnst du dann auch mal so Spiele, so wie jetzt. Und natürlich hast du im letzten Jahr genügend Spiele mit einem tollen X-Goals-Wert nicht gewonnen. Aber so ein bisschen zeigt es ja schon, dass wir noch nicht, also wenn wir bei dem angekommen sind, X-Goals-Wert vom letzten Jahr und die ganzen Dinger noch machen, dann würden wir aber auch nicht in der Liga spielen.
Also wie viel ich von diesen X-Goals halte, weißt du, das zeigt sich daran, dass zum Beispiel Bayern gegen Frankfurt gewonnen hätte nach X-Goals. Und dass wir letzte Saison gewaltig X-Goals hatten, keine Tore geschossen haben und dieses Jahr unfassbar niedrig X-Goals haben und gleich viel Tore schießen. Also eben. Daher dieser Wert ist halt völlig nutzlos.
Überhaupt nicht. Absolut. Dieser Wert zeigt ganz klar an, wie auch die Spielanteile in dem Spiel sind und wie welche Qualität an Chancen man sich erarbeitet. Dass man die dann nicht macht und vor dem Tor einige vergibt.
Okay, welche Qualität an Chancen man sich erarbeitet, da bin ich da bei dir.
Genau, mehr sagt das ja nicht.
Was aber die Gesamtqualität und die Spielanteile im Spiel angeht.
Ja, man muss halt Ballbesitz, Zweikampfquote noch dazuziehen, aber ich finde, der X-Goals-Wert ist schon, der zeigt schon, also, welche Mannschaft sich besser vor das Tor platziert. In dem Fall der HSV.
Zu entschärfen oder um das mal aus meiner Sicht einmal zu sagen, was ich damit meine, ist, dass das ein offenes Spiel war und mir das aus der Sichtweise sehr gefallen hat und ich nicht der Meinung bin, dass wir nichts gemacht haben und meilenweit unterlegen waren, die ersten 20 Minuten. Das finde ich, wird dem Ganzen überhaupt nicht gerecht.
Meilenweit unterlegen würde ich nicht sagen, aber wir waren.
Du hast gesagt, wir haben quasi 20 Minuten nicht existent, waren wir nicht existent.
Im Offensivspiel meinte ich. So richtig
ja,
existent so, waren wir da nicht.
Auch das bin ich nicht bei dir. Wir haben vielleicht nicht im Minutentakt Chancen hochwertig.
Hatten wir eine Chance?
Bitte?
Hatten wir irgendeinen Schuss aufs Tor, der richtig gefährlich kam?
Aber darum, das sagt doch nicht, ob du ein gutes Spiel machst, oder?
Also zweite Minute, achte Minute. Also wir hatten Chancen, deswegen
vielleicht. Ja, aber auch das würde ja nicht aussagen, dass du ein gutes Spiel machst oder nicht, sondern.
Nee, achte Minute hatte der HSV eine Chance. Das war das Ding mit Heuer, wo er zu kurz zurückgespielt hat. Davor hat Hansen den Ball in der sechsten verloren. Und in der zweiten haben wir links am Tor vorbeigeschossen. Okay, aber. Ich weiß nicht, also ich will das ja auch nicht schlecht reden. Ich finde es ja gut, dass Bilbia, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dann aus einer Chance, die wir haben, ein Tor macht. Nichtsdestotrotz war der HSV aus meiner Sicht in der ersten Hälfte klar mit mehr Spielanteilen in der, da wo es drauf ankommt, nämlich vorm Tor versehen. Hat die Dinger dann nicht gemacht, ist halt auch eine Qualität, ne? Hat man sich wahrscheinlich bei dem Spiel bei Karlsruhe abgeguckt, wenn ich da zurückblicke, aber es ist, eigentlich wollte ich nur sagen, es war jetzt nicht ein Wandel zum Nürnberg oder zum zumindest nicht, was unseren Spielansatz anging. Also wir haben jetzt auf einmal nicht eine völlig andere Mannschaft gesehen. Was wir gesehen haben, ist eine Mannschaft, die sich deutlich mehr reinhängt, die also positiver und also die hat sicherlich besser gespielt, aber nicht, wir haben nicht auf einmal eine andere Mannschaft gesehen, das wollte ich damit sagen.
Ne? Das hat ja auch keiner gesagt. Also. Ja. Das ist auch so. Vor allem, wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, es war halt so fehlerbehaftet auf beiden Seiten, weil es war das Ende der englischen Woche, ne? Das darf man halt einfach nicht vergessen. Und dass da einfach sich mehr Fehler einschleichen. Vor allem, wir haben ja auch so viel nicht rotiert, ne? Also vor allem, wir waren irgendwann dann halt nur noch 10 gegen 10 zum Ende hin. Vor allem, dass die dann alle nur noch lahme Füße haben und alles.
Und scheiß Rasen.
Ja, weil das war auch Thema, ne? Glaube ich, dass der Rasen so kacke war da. Also so optisch ist mir das jetzt, oder ist mir nicht bewusst aufgefallen. Also bei manchen Rasen siehst du ja direkt so, Alter, das ist ein richtiger Acker. Da fand ich das jetzt optisch zumindest nicht so. Aber fand ich, wie gesagt, ich fand dafür für Ende der englischen Woche mit dem jungen Team immer noch, darf man nicht vergessen, Heuer nach langer Zeit wieder da, Muslio war auch ganz lange nicht dabei, wie gesagt, Hansen direkt ausgewechselt, erste Hälfte noch, Klaas wieder dabei, mit Ansa vorne im Sturm, finde ich, haben wir das sehr gut gemacht für das Team, was wir in Anführungszeichen nur zur Verfügung haben.
Ja. Wir können auch gerne zur zweiten Hälfte kommen. Ich glaube, das wollte Kevin von einer Viertelstunde schon.
Nein, alles gut. Davon lebt ein Podcast von guten Diskussionen. Alles gut. Ich kann das ja verstehen, deine Ansichtweise. By the way, ich verstehe, was mit X-Goals mit dem Wert gemeint ist. Sehr wohl. Ich muss aber trotzdem nicht die Meinung dann teilen, dass das das allumfassende.
Auf gar keinen Fall.
Aber das hat ja auch keiner gesagt. Es ist ja auch nicht das allumfassende Messwerkzeug. Es zeigt lediglich, wer vor dem Tor gefährlicher auftritt. Und ich finde, das ist im Fußballspiel nach den Toren das zweitentscheidendste.
Ja, Defense wins Championships, so auch in diesem Spiel. So kann ich auch dann so einen Spruch bringen. Das ist halt einfach Totschlagargument.
Ich würde sagen, der Gegner
bringt uns alle nicht weiter.
3 Meter übers Tor schießt wegen schlechtem Rasen oder was auch immer, der gewinnt auch nichts. So wie das der HSV dann am Anfang getan hat, ne?
Ja.
So ist das halt. Früher hat man auf schlechtem Rasen auch Spiele mit 5-3 gewonnen.
So nehme ich. Da haben wir auch mal 7-0 gewonnen.
Zweite Halbzeit ist der HSV, wie Basti gesagt hat, wieder gut reingekommen. Wirkte ja fast ein bisschen wütend darüber, dass man nicht mehr aus der ersten Halbzeit vielleicht mitgenommen hat. Wie habt ihr das denn? Also, aber ich fand schon, dass wir noch ein bisschen konzentrierter reingegangen sind in die zweite Hälfte. Wie habt Andreas, vielleicht, wie hast du den Start dann in die zweite Halbzeit gesehen? Basti hat ja schon gesagt, dass wir aus seiner Sicht besser dann in der zweiten Halbzeit reingekommen sind.
Nee, reingekommen nicht, aber ab dem Tor.
Oder ab dem,
Ja, genau. Also, wir hatten ja erst eine Chance, aber dann, ich weiß nicht, es war dann halt wieder so ein bisschen wildes Hin und Her. Und dann, ich sag mal halt, das Tor, was dann gefallen ist, ich meine, das war auch schon 62, das war auch schon über eine Viertelstunde dann alt, die zweite Hälfte. Aber wie kurios das dann halt gefallen ist, ne, mit Ansa gegen den Verteidiger. Und der rutscht schlicht und ergreifend einfach aus auf dem Scheißrasen. Und Ansa läuft dann völlig alleine auf den Torwart zu Heuer Fernandes. Und da habe ich gedacht so, oh Scheiße, weißt du, wenn er alleine drauf läuft, ich so, ah, spiel doch noch irgendwie nach links oder sowas, ne. Ich hatte in dem Moment nicht so das Vertrauen, dass er das alleine macht. Weißt du, weil Heuer Fernandes ja auch einfach wirklich noch ein guter Torwart ist. Aber war cool, hat er dann abgezogen, hat er getroffen. Und dann fand ich, war auch wieder einfach so dieser Zug nach vorne wieder da. Da fand ich, war dann noch mal bis zur roten Karte dann, hat mir noch mal Zug zum Tor.
Ja gut, da haben wir die Euphorie dann mitgenommen. Da war die Stimmung auch sehr gut zu hören über das TV-Gerät oder über den Computer, wo auch immer man schaut.
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war der Support schon eingestellt.
Ja, habe ich nicht so, weiß ich nicht. Also ich habe viele Fans gehört. Keine Ahnung.
Gehört habe ich die auch wirklich bis zum Schluss.
Ja, deswegen ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass der Support irgendwo eingestellt wurde.
Der wurde komplett eingestellt. Alle Banner und alles ich meine, können ja die Leute, die im Stadion waren, sind ja einige im Chat nochmal schreiben, aber ich meine, vor dem 2-1 wurden schon die, wurde schon der Support eingestellt.
Ja gut, aber ich, ja, kann ja sein, aber also von der Fanszene, aber ich habe trotzdem halt viel Paderborner Fans gehört. Zumindest habe ich mir das eingebildet.
Meine ich aber auch tatsächlich.
Maßgeblich auch hier, wie du gesagt hast, Andreas, war halt auch wieder so ein haarsträubender Fehler. Keine Ahnung, ob das an dem Platz liegt. Wenn ja, wäre es komisch, wieso der HSV so einen Platz hat. Der gleiche Spieler hat ja später nochmal so einen ähnlichen Fehler gemacht, den er dann nochmal ausbügeln konnte gegen Ende des Spiels. Krass finde ich auch hier, dass Ansa in dem Fall richtig cool bleibt, ne, und das wirklich ganz, ganz abgeklärt macht. Wirkt ja vorher im Spiel, also wirkt in dem ganzen Spiel noch nicht wie so ein abgeklärter Stürmer, im Gegensatz zu U21, wo er schon viele Tore geschossen hat und auch vorbereitet hat, hat man einfach gemerkt, dass er in der zweiten Liga halt noch Respekt hat. Ne, er hatte einen gewissen Respekt vor gestandenen Spielern, vor der ganzen Kulisse. Das könnte ihm jetzt, weiß nicht, könnte ihm vielleicht so den Eis, das Eisbrecher-Tor gewesen sein, meiner Ansicht nach, hat er danach viel sicherer agiert im restlichen Spiel, solange er noch auf dem Feld war. Und das Interview nach dem Spiel war schon fast süß.
Ja, das war cool, ne?
Seine Gefühlslage beschreiben sollte. Das war ganz cool. Also ja, ich finde es beachtlich und da bin ich bei Basti, der vorhin ja gesagt hat, er fand es cool, dass Ansa auch in Leverkusen starten durfte. Genauso, denke ich, gilt das für so ein Spiel in Hamburg. Ist schon eine Ansage, wenn man sieht, dass ein Leipertz gar nicht mehr im Kader ist auf einmal. Ne? Also
ja.
Zumindest wurde zu Leipertz nichts gesagt. Also man hat ja gesagt, wer alles krank und verletzt ist. Leipertz wurde nicht genannt, sondern war halt einfach nicht dabei. Ich habe auch im Nachhinein nichts irgendwie vernommen, was der hatte oder hat. Wahrscheinlich reicht es da momentan einfach nicht. Dann haben wir diesen Platzverweis erlitten. Basti, hast du dich sehr geärgert, weil es war im Mittelfeld ein Foul. Wenn man, bevor du deine Einschätzung abgibst, fand ich, wenn man den Blick danach von Bill Bia gesehen hat, bilde ich mir ein, dass der selbst überrascht war, dass er den Spieler so trifft. Der Kommentator oder wer auch immer hat auch gesagt, das kann natürlich auch am Platz liegen, dass du halt das Timing nicht hinkriegst, wegrutscht oder der gegnerische Spieler halt auch irgendwie wegrutscht. Keiner sah natürlich übel aus in der Zeitlupe, wie er ihn trifft. Wie sehr hast du dich dann in dem Moment geärgert? Hast du gedacht, oh Gott, ja super, Bärendienst, jetzt kommt der HSV zurück ins Spiel?
Ich weiß nicht, er hat ja keine Tätigkeit begangen und jemanden in die Fresse gehauen oder so, sondern es ist ja
Fresse gehauen.
Ja, dann würde ich sagen, es war ein Bärendienst und eine Scheißaktion. Ich frage mich immer, also ja, ich finde die rote Karte an sich gerechtfertigt, also weil das hat ja zum Ziel, solche Zweikämpfe zu vermeiden oder halt solche Verletzungen zu vermeiden. Ich würde allerdings auch, so wie du es schon angedeutet hast, sagen, dass er das nicht mit voller Absicht, nicht absichtlich getan hat und dass es ein Versehen war. Allerdings, also der Lerneffekt soll wohl sein, dass man halt so nicht reingeht, um sowas zu verhindern. So wie er ihn trifft, ist es dann halt eine rote Karte und da kann man, die ist natürlich scheiße und blöd und es gibt keinen schlechteren Zeutpunkt oder nur ganz wenige. Wenn du 1-4 zurückliegst, ist das scheißegal. Ist dann auch dumm, aber oder generell dumm, eine rote Karte zu kassieren, aber in dem Moment natürlich schon echt blöd. Aber ich würde ihn da nicht von der Schuld freisprechen, aber ich würde sagen, der ist da jetzt nicht wie so ein, wer hat mal so eine dumme rote Karte kassiert? Collins irgendwann mal? Der hat doch mal irgendeinen Scheiß da gemacht, auswärts, wo waren das? Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ne? Aber ja, meine Uhr weiß es auch nicht, was sie darauf sagen soll. Also das kann passieren. Ich frage mich allerdings, wie viel Spiele kriegt man jetzt dafür? Weil ich fände es schon irgendwie
zwei
Spiele. Wahrscheinlich, weil sie eine nicht geben können, dann wäre es eine Fehlentscheidung gewesen oder so. Ich finde es schon ein bisschen scheiße. Jetzt fehlt er uns gegen Rostock und im ersten Spiel nach der Rückrunde fehlt er uns auch.
Geführt.
Ja.
Wobei, da ist eigentlich egal.
Ja, stimmt, eigentlich ist egal. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß es nicht. Also ich finde es schade, weil er es mit Sicherheit nicht absichtlich gemacht hat. Aber die rote Karte ist schon okay.
Ja, also ich finde, es ist momentan so komisch es klingt, ein Mode-Foul geworden, eine Mode-Bestrafung, Mode-rote Karte. Also parallel im Spiel in Kaiserslautern gab es ja auch eine gelbe Karte, die dann zur roten umgewandelt wurde. Und hier gab es ja dann auch später noch für den Hamburger Spieler.
Ja, aber das war ja wegen, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen.
Genau. Ja, aber auch eine gelbe Karte, die dann auch in rot umgewandelt wird. Also dieser Move passiert ziemlich häufig auf einmal. Es fällt mir immer mehr auf.
Ich würde das so ein bisschen
hat man nicht gehört eine Zeit lang, weil ich am Anfang immer rumgeweint habe, dass nur unser Spieler gegen Fürth das rot gesehen hat. Das hat man sich zu Herzen genommen.
Man möchte, glaube ich, wirklich, also das finde ich auch okay, deswegen sage ich kann das jetzt, hätten wir jetzt nicht erst letzte Woche gegen Hannover auch so eine rote Karte bekommen, also für uns dann in dem Fall bekommen, gegen den Gegner bekommen, wäre es vielleicht was anderes, aber ich finde das schon prinzipiell gut, dass wobei das definitiv noch mehr eine rote Karte war, als das, also so mehr Absicht dahinter war. Aber anyway, ich finde das eigentlich ganz gut, weil durch solche roten, also wenn das wirklich konsequent gepfiffen wird, dann hast du ja auch eine Linie, an die du dich halten kannst.
Ja.
Der VAR hat natürlich mehr Möglichkeiten, das zu überprüfen als der Schiri auf dem Platz. Deswegen ist es wahrscheinlich so, da hätte ich aber, also du siehst das ja als Schiedsrichter wahrscheinlich so einen Tritt in Live-Geschwindigkeit, nur wenn du wirklich nah dran und genau auf den Fuß guckst. Und insofern ist das ja, irgendwie okay.
Ja, vor allem, wenn ich mich nicht täusche, es war doch bei beiden Fouls, ist er doch, wurde vom VAR darauf hingewiesen, so ey, guck dir das lieber nochmal an, hat sich beide Szenen nochmal angeguckt und hat sich aufgrund, dass er beide Szenen sich selber nochmal angeguckt hat, neu bewertet, ne? Also, das war ja nicht so, dass der VAR gesagt hat, ey, war eine krasse Fehlentscheidung, sondern so, boah, ey, das würde ich aber anders entscheiden und hat sich das nochmal angeguckt und hat dann ja selbst entschieden, der Schiedsrichter, dass es dann
er hat auch sehr lange überlegt, bei der zweiten Roten hat er, glaube ich, noch sehr lange überlegt.
Ja,
weil das ist einfach mehr Interpretation, ne? Also ich meine, bei der roten Karte für Bilbia war klar, wenn du da halt siehst, wie er ihn da trifft, klar ist dann halt rot. Aber wie gesagt, bei der zweiten fand ich auch, da muss halt gucken, so ey, der wäre dann wirklich reingelaufen, der wäre im 16er und der hätte definitiv abgezogen, bevor ein Verteidiger da gewesen wäre. Und ja, das finde ich sehr schwer dann zu sehen als Schiedsrichter im Live, wenn du dann wirklich damit rumläufst und wenn du nicht gerade in dem Moment genau dahin guckst.
Also wenn wir jetzt die Karte von Mulheim, ne, der dann 15 Minuten später die rote Karte bekommen hat, dann auch gleich mitbewerten wollen. Ja, ich sehe das, also man kann die geben. Ich finde aber, und das ist das, was dagegen spricht, ich glaube, so ein Foul passiert wahrscheinlich jede Woche zweimal und wird halt nicht mit Rot bestraft und in dem Fall schon. Ja, ich bin mir sicher, ich glaube, Obermeier war es, ne? war, also der hätte den Weg zum Tor gesucht und hätte dann nochmal querlegen können. In der Mitte war jemand, der, ich weiß nicht, war es Conte?
Grimaldi.
Zu dem Zeitpunkt schon, oder Grimaldi.
Grimaldi also, und Conte waren ein Stück weiter links, glaube ich, noch.
Es wäre bestimmt eine gute Gelegenheit geworden.
Ja.
Aber ich glaube, da hätten auch noch andere eingreifen können. Und ich glaube, man kann sie geben. Die Begründung ist, sonst wäre sie auch nicht gegeben worden, ist richtig. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man das, wenn man sich 10 solcher Spielszenen anguckt, ob man dann auch 10-mal zu einer roten Karte kommt oder vielleicht auch, also ne, ich glaube nicht, dass du da so eine, das kann sein, dass das nächste Woche schon nicht mehr gepfiffen wird bei einem anderen Spiel. Aber
die Hamburger waren auch not amused und haben das auch nicht wirklich so gesehen.
Ganz ja, ist halt schon am Strafraum-Eck, muss man einfach sagen. Ne? Also er ist schon nicht einfach frei auf den Keeper zugelaufen. Wer weiß, wie er den Ball verarbeitet hätte. Gut, das kann man dann, also ja, also aber der Ball kam halt auch echt gut und man hat ziemlich gut gesehen, wie der Ball auch gesprungen ist. Er wäre schon wirklich so richtig reingelaufen. Es ist
der wäre, also das wäre eine klare Torschance gewesen. Das
ja,
tut mir leid, das muss ich genau, also du siehst es ganz exakt da, so wie er läuft. Er wäre komplett frei und alleine in den 16er gelaufen. Da konnte niemand anders sein. Und entweder hätte er selber schießen können oder er hätte auf den freien Grimaldi passen können. Okay. Also war das, es war ich eine das ganz klare so Torschance.
Also ich glaube, 5 Meter weiter hinten hätte der das nicht gepfiffen. Also wenn er 5 Meter weiter hinten gewesen wäre, Richtung Mittellinie, hätten die niemals rot gegeben. Oder 10 Meter weiter. Gleiche Situation, gleich viele Spiele in der Mitte. Ja, hätten die.
Ja, gut, das kann ja sein. Ich meine, klar, also die Bedrohungslage ist ja natürlich eine andere, wenn du schon quasi am Strafraum, also gerade dabei bist, reinzulaufen. Ja,
natürlich, ja. Es ist grundsätzlich eine komplett andere Situation.
Ja, gesagt, weiß ich nicht. Nee, das soll ja so ein bisschen zeigen, so, okay, vielleicht hätte ein anderer Schiedsrichter bei 2,50 Meter weiter hinten oder bei 1 Meter und mancher bei der Situation anders entschieden.
Das ist aber auch wilde Spekulation jetzt.
Ja, also, aber Basti hat
es war gesagt, in der Basti Situation gesagt, war es eine klare Rote,
fand ich. Also da gab's ja einfach, dass keine klare Linie da gibt, ne?
Ja.
Und bei dem anderen gibt's offenbar inzwischen eine und zwar, also Rostock hat ja, glaube ich, auch noch rot gesehen für einen ähnlichen Tritt. Bin mir aber gerade nicht ganz.
Ja, also da gibt's, genau, das, aber das meine ich, Kevin, ne? Ich meine, ich glaube, da greift nicht in jedem Spiel ein VAR ein
und
werden
ähnlich
anders bewertet. Also ehrlich gesagt, der Schiedsrichter hat ja auch eine Entscheidung getroffen, ne? Und da finde ich wieder, soll doch die Entscheidung auf dem Platz zählen, aber oder halt eine klare Linie drin sein. Aber das ist ja auch
also,
so meine These.
Ich fand das in dem Fall ja eigentlich ganz gut.
Ja, natürlich fand ich das auch gut, ja.
Das Problem ist halt einfach, dass verschiedene Schiedsrichter einfach verschiedene Linien fahren. Aber das ist ja ein Problem, das haben wir seit Arno dazu mal. Der eine Schiedsrichter hat eine absolut lockere Leine, lässt die ganzen Fouls alle laufen. Der nächste Schiedsrichter pfeift jede Scheiße ab, wirklich jedes kleinste Popelfoul. Ja, und so. Und je nachdem, genauso ist es dann mit den VARs, ne? Da hast du auch einen sitzen, der sagt dann auch so, ja, der soll sich nicht so anstellen, der soll wieder aufstehen. Und dann hast du einen anderen, der sagt so, Junge, das kannst du aber so nicht weiterlaufen lassen. Und das ist einfach die schlechte Qualität der deutschen Schiedsrichter, muss man leider so sagen.
Nein, das finde ich überhaupt nicht.
Doch, natürlich, wenn die eine unterschiedliche Linie haben, ist es eine schlechte Qualität, weil wenn du die Spiele fair machen möchtest, dann muss auch jeder Schiedsrichter gleich pfeifen oder ähnlich gleich. Und das ist teilweise gravierend unterschiedlich.
Aber ich glaube, das ist überall so und das ist auch menschlich. Also ich glaube, Andreas, ich glaube, das ist zu hart. Also ich glaube, ich finde, wir haben auch echt gute Schiedsrichter und ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß, was du sagen willst.
Das System ist halt dafür, dass wir Regeln so richtig dämlich aufstellen, dass nur genau in den Situationen darf sich ein VAR einschalten und bla bla bla. Weißt du, wir versuchen es aufs Haarklein zu regulieren, haben aber diesen Faktor Mensch, der einfach so gravierend unterschiedlich ist, den berücksichtigen wir da drin nicht. Weißt du, das finde ich einfach, ist nur ein grundsätzliches Fehler da, ein grundsätzlicher Fehler im System.
Okay, du meinst, wir erwecken mit dem VAR den Anschein, dass wir hier alles seriös und gleich bewerten, aber genau. In der Praxis tun wir es nicht und dann können wir uns den VAR auch gleich sparen.
Nee.
Und das einfach akzeptieren, dass jeder anders pfeift. Also eine andere Linie hat. Das wirst du nämlich nie rauskriegen, auch ein VAR nicht.
Ja. Genau, aber dann, wie gesagt, ja. Das ist so. Das ist, wie gesagt, mit VAR finde ich es halt immer besser, wenn 2 drauf gucken, ne, dann kann man sich immer austauschen. Aber also, prinzipiell ja.
Ich finde, es ehrt euch beiden ja, dass ihr jetzt eine Situation kritisch beäugt, die unseren Gegner benachteiligt hat in dem Fall. Davon jetzt aber auch genug. Wir sind also vollkommen zufrieden mit dieser roten Karte am Ende
Ja.
des Tages gewesen. Denn vorher, Marco hat es noch so schön aufgeschrieben, nach unserem Platzverweis, mir wurde dann Angst und Bange, da ich schon einige Male gesehen habe, wie der HSV zum Schluss eines Spiels noch aufdrehen konnte. Das sage ich jetzt nur, weil das auch noch passiert ist. Also das Spiel war dann wirklich gefühlt mit offenem Visier. Der HSV konnte das natürlich so nicht stehen lassen. Die erste Heimniederlage seit 8 oder 9 Spielen. Der letzte, der da Punkte entführt hatte, waren ja tatsächlich wir auch gewesen in der Vorsaison. Das wollten die so absolut nicht stehen lassen. Das hat man dann auch gemerkt und gespürt. Wir haben allerdings auch recht offensiv zunächst gewechselt. Also als Bebia vom Platz ging, kamen ja 2 Stürmer bei uns noch rein. Also es war irgendwie, weiß nicht, es hat zum Spiel gepasst, es war cool. Ja, Competition war da und vor allem hat der HSV dann noch ganz, ganz viel Nachspielzeit bekommen, um noch den Ausgleich wenigstens zu schaffen. 9 Minuten wurden nachgespielt. Ich weiß nicht, ob ihr bis dahin noch was gerne einfügen wolltet, aber ich glaube,
Nee, alles
die
gut.
Crunch-Time ist so, glaube ich, das, wo noch mal richtig was passiert ist.
Ja.
HSV zweimal die Latte trifft. Was schon, ja, weiß ich nicht, Glück des Tüchtigen oder ich weiß nicht, Basti, du hast vorhin gesagt, wenn man zu blöd ist, das Tor zu treffen oder wenn der Platz dran schuld ist. Der Kommentator hat auch ge irgendwann gesagt, vorher, als sie immer übers Tor geschossen haben, also meterweit übers Tor geschossen haben, Kommentator immer noch, eieieiei, das gibt's doch was. Der hat ja völlig aus, der konnte das gar nicht fassen, was da passiert, wie der HSV die ganzen Chancen so versieben konnte. Ja, und dann zweimal Latte, also es war irgendwie wie zugenagelt für den HSV. Das sollte gar nicht, sollte nicht mehr sein. Ich glaube, wie man immer so schön sagt, die hätten noch eine Stunde spielen können und der HSV hätte wohl nicht mehr getroffen.
Ja, ich finde, das hat man auch ganz gut gesehen. Das war so ein bisschen verhext an dem Tag. Da hätte auch locker einer reinfallen können, ist es nicht. Haben wir Glück gehabt und wollte vielleicht noch so ein paar, weil wir ja eben gesagt haben, X-Goals ist nicht so interessant. Laufleistung hatten wir 2 Kilometer mehr. Das ist schon mal gut der HSV. Also 2 Kilometer, 121 Kilometer gelaufen. Angekommene Flanken, das war nicht das Auffälligste. 11% beim HSV. Also die haben wir doch echt so einen solchen Tag erwischt, wo nichts angekommen ist. Bei uns waren es 43% der Flanken, die angekommen sind. Jetzt muss man dazu sagen, der HSV hat da fast dreifach so viele Flanken geschlagen wie wir. Aber also ich glaube, das war so ein bisschen das, wir haben in dem Spiel irgendwie so ein bisschen mehr das Glück des Tüchtigen gehabt, ne? Mehr gelaufen, mehr gearbeitet. Die wenigeren Bälle sind angekommen, die wenigeren Torschüsse haben wir gemacht, aber die 2 Chancen haben wir genutzt. Deswegen auch absolut verdient und okay. Aber jetzt auch nicht euphorisch werden und bitte von Aufstiegsplätzen oder sowas reden. Wir
Wie
sind
viele Punkte
da.
sind es noch?
Vier.
Ja, wir sind immer noch genau auf dem Tabellenplatz, wo ich auch glaube, dass wir leistungstechnisch irgendwie um den Dreh liegen. Und ich finde, man sollte das nicht zu schlecht bewerten, so wie ich es vielleicht augenscheinlich nach außen tue. Aber was ich vor allem nicht möchte, ist, dass jetzt man gegen Rostock mit einer Erwartungshaltung ins Spiel geht und sagt, wir rotzen die 3-0 weg und am Ende ganz enttäuscht ist und sich denkt, ach, was eine Scheiße und wieso und Kacke und ich habe mir doch extra eine Karte für 2,50 gekauft und dies und das.
Das, um das nochmal richtig auszudrücken, ich sehe nicht, dass du extrem negativ bist. Ich finde es auch cool, wie du die Spiele immer sehr versuchst, neutral also aus einer neutralen Warte heraus zu analysieren. Alles gut. Ich habe nur Schwierigkeiten damit, wenn du sagst, dass wir gar nichts getan haben und meilenweit unterlegen waren. Das war der einzige Punkt. Sonst bin ich voll bei dir. Also, es ist überhaupt nichts Gold, was glänzt bei uns. Das ist einfach so. Das kann, glaube ich, auch nach dem Saisonverlauf gar nicht so sein. Mit vielen Verletzten, mit vielen Abgängen, mit auch wechselnden Startformationen ist plus junge Spieler ohne Erfahrung. Also da kommen sind viele Komponenten bei, die das einfach unfassbar schwer machen, dass man halt dann nicht so auftritt wie in Heidenheim letzte Saison oder ne, also die dann halt einfach über Jahre zusammenwachsen und auch nicht auseinandergeflattert werden. Und wenn man jetzt sieht, dass ein Muslija im Winter wahrscheinlich geht, dann ist das halt einfach eine unfassbare Challenge. Deswegen fand ich auch deine Aussage oder die wir alle letzte Woche getätigt haben, dass es ein super Zeichen war, dass Kwasniok verlängert wurde, finde ich genau richtig, weil das einfach, da könnte jetzt auch ein anderer Trainer kommen, der würde sehr wahrscheinlich, außer es wird eine kurzfristige Euphorie hochkommen durch irgendwas, durch 3 Siege am Stück, sehr wahrscheinlich nicht besser hinkriegen mit der Mannschaft, ne?
Definitiv, da bin ich
So.
absolut bei dir. Das ist eine Übergangssaison. Wir haben im Moment, das Geile an der Saison ist ja wirklich, ihr habt es jetzt mehrfach betont, das Geile ist ja wirklich an Ansa, an Hansen, auch jetzt ein Kurder oder so, der ja auch ne, dazu gekommen ist. Jetzt muss ich wieder auf die, aber das sind so die, also das sind so wirklich die Sachen, wo ich sage, boah, das ist echt cool gelaufen diese Saison und auch ein Bilbia, ne, jetzt hat er die Bude gemacht und eine rote Karte. Ich meine, wer mit roter Karte 3,0 beim Kicker kriegt, das ist ja quasi ein gottgleicher Status, ja. Ich
Stimmt.
hoffe.
Das hat mich auch, habe ich auch, ist mir direkt aufgefallen, ja.
Also eigentlich muss man dazu sagen, trotz der Ex und Bofink ja auch, oder Bufink, wie die ARD-Zusammenfassung gesagt hat, ich weiß bis heute nicht, was richtig ist. Böfink, Bofink, Bufink, das ist, müssen wir noch irgendwie herausfinden. Ist ja auch toll. Also ich glaube, so durchschnittlich wie die Saison läuft und so viel wir uns vorher vielleicht erhofft haben, mit besser als in der letzten, gibt, also es hätte deutlich schlimmer laufen können. Und ich glaube, dass Kwasniok aus den Umständen, die er da hat, echt so ziemlich das Maximum gerade mit der Mannschaft rausgeholt hat.
Ja, plus sie hat enormes
Anders als
Entwicklung.
letztes Jahr, da bleibe ich dabei. Letztes Jahr war es nicht, hat nicht viel gefehlt, aber dieses Jahr ist es, ich glaube, mehr ist nicht drin.
Wobei das Entwicklungspotenzial enorm ist, meiner Ansicht nach. Deswegen, ich bin gespannt, welche Stellschrauben man im Winter jetzt dann noch bedient oder dreht. Und wenn nicht, dann ist es für mich auch okay. Ich sehe einfach eine Entwicklung über Jahre, die finde ich halt positiv, nämlich dass Spieler
Auf jeden Fall. Also.
bei uns einen nächsten Schritt machen. Und das macht Spaß. Und klar, es ist ernüchternd, wenn man dann so Spiele wie gegen Nürnberg und Elversberg
Elversberg.
erlebt. Das ist halt so richtig ernüchternd. Aber wenn, solange eine Mannschaft dann immer wieder doch zurückkommt und auch sich so präsentiert und versucht, dagegen zu halten, kann man das halt auch einfach verbuchen unter Lerneffekt, ne?
Jetzt werden wir mal hoffen, dass wir gegen Rostock gewinnen. Ich will es ja nicht
Ja.
sagen, weil
Ja, also ich
dann
tippe
sind
da
wir
sechs
alle
zu null.
enttäuscht. Ja, sind wir ja alle
Ja,
enttäuscht,
wieso?
wenn es unentschieden ausgeht. Aber
Das finde ich
da hat
aber auch
man ja
immer so.
eine geile Hinrunde gespielt eigentlich, unter den Umständen.
Ja, nett,
Fast
also.
30 Punkte dann, also 27. Wahnsinn.
Ja, wenn
Genau,
wir
also.
gewinnen gegen Rostock, hätten wir eine bessere Hinrunde gespielt als in der letzten Saison.
Ja,
Ja.
also, ne, und das ist das, was ich halt meine, weil ich finde, dieses immer Schlechtreden und sowas da, ich finde, das nervt halt voll. Oder weil zum Beispiel nur weil wir da jetzt gut stehen, ich meine, wir könnten, wenn es gut läuft, könnten wir auf einen Punkt an den Aufstiegsrelegationsplatz ranrücken, weißt du? Aber nur weil ich sowas sage, heißt das ja noch lange nicht, dass ich das erwarte, weißt du?
Aber ja, du nicht, du nicht.
Ja, aber
Aber
weißt du,
andere,
ein
ja.
paar, es gibt immer Leute, die es übertreiben. Es gibt immer Leute, die dann sofort schreien, der Trainer muss raus, der Spieler muss raus, was auch immer. So, aber die haben ja nicht mehr Relevanz wie andere und das ist immer noch eine kleine Minderheit und ich finde, auf die darf man nicht so viel Rücksicht nehmen, weil die es schlicht nicht verdient haben.
Ja, also ich erinnere an den zweiten Spieltag irgendwie oder dritten, da Pfiffe gegen Osnabrück. Zweiter Spieltag müsste das ja gewesen sein.
Mehr zum Beispiel.
Da kann mir immer einer erzählen, das war für das eine Spiel gerechtfertigt. Da sage ich trotzdem, das ist Quatsch.
Nein, das
Und
ist
das
Assi.
zeigt bei vielen immer noch eine verschobene Erwartungshaltung. Und dafür möchte ich so ein bisschen warnen, dass jemand, der jetzt vielleicht hier als neuer Zuhörer zuhört und denkt sich, wow, jetzt sind wir dran und jetzt geht es um Aufstieg. Nee, einfach mal Ball flach halten. Hier geht es erstmal darum, die Mannschaft zu stabilisieren, weiterzuarbeiten, junge Spieler zu entwickeln und im Moment vielleicht auch einen Ausfall von Muslija zu kompensieren. Und da können wir froh sein, dass wir nach unten hin echt eine sehr entspannte Situation mittlerweile haben und damit wahrscheinlich nichts zu tun haben werden. Und ansonsten einfach mal entspannt Weihnachten feiern und
Wobei
mal gucken.
Braunschweig jetzt ja gewonnen
Ja.
hat, ne? Ja, wie gesagt, aber
Ja,
wie gesagt,
linkes Huhn und
absolut.
so.
Ich mag da auch deine Ansicht absolut, aber ich bin Fußballfan. Also nein, ich bin nicht Fußballfan, ich bin SC Paderborn-Fan. Und ich möchte Spaß daran haben. Und ich zum Beispiel, ich freue mich jetzt halt richtig so. Und wenn wir jetzt dann wieder dran sind, weißt du, für mich, ja klar, ich freue mich dann, weißt du, dass wir kämpfen jetzt eher wieder um den Aufstieg wie um den Abstieg. Und das finde ich geil. Und ich möchte das halt feiern. Und dieses Zurückhalten, dieses nüchterne Zurückhalten, das will ich nicht machen, weil ich bin nicht vom Verein angestellt, ich bin kein Vereinsrepräsentant. Und du übernimmst die Rolle dafür. Und ich
Ja,
gehe da
nee,
lieber halt
ich
auf
übernehme ich übernehm
Freude.
wahrscheinlich die Rolle des Pessimisten und du des Optimisten. Das passt ja ganz gut.
So nehme ich. Weißt du, dann haben wir nämlich auch alles abgegriffen hier.
Nee, ich glaube, Basti, in dir steckt eigentlich insgeheim ein Trainer, der gerne eine Mannschaft noch weiterbringen würde. Du trägst es ähnlich wie
Nee.
Kwasniok nicht, dass das. Also, wenn man ihn. Das vielleicht nochmal, obwohl das dann wieder zu sehr in eine Kwasniok. An Himmelei vielleicht enden könnte. Wenn man den während dem Spiel beobachtet, ist das ja schon sehr annähernd. Er ist ein ganz anderer Typ, aber es ist halt das Gleiche in Grün, was Steffen Baumgart da am Seitenrand veranstaltet hat. Das ist ja
Ja.
unfassbar, dass ein Typ bei 3 Grad Außentemperatur schwitzend an der Seitenlinie lang
Ja.
tuckert, mit seiner Wasserflasche in der Hand, was ja schon fast niedlich wirkt manchmal, und sich da ein Wolf brüllt und immer wieder zwischendurch auf die Bank. Das hat Baumgart genauso gemacht, zu seinem Co-Trainer hilfesuchend rennt, dann irgendwas vor sich herbrabbelt, der nickt einmal und dann steht der Chefcoach wieder auf und läuft wieder los, musste sich eine Bestätigung abholen. Das ist schon ein Phänomen. Deswegen, ich kann das schon verstehen. Ich sitze ja hier auch und denke dann so, da geht vom Potenzial her halt viel mehr. Und ich finde es halt manchmal schwierig zu ertragen, dann zu sehen, dass andere Mannschaften halt weiter sind in dem Punkt, ne? Also, dass die halt die Konstanz abrufen können, dass die abgewichster sind, auch mal bei so einem Tackling im Mittelfeld, das geschickt einfach machen, auch versteckt mal einen Foul spielen können, wo wir uns manchmal hanebüchen anstellen und, ich weiß nicht, den Ball 3, 5 Mal herschinken.
Ja.
Aber das gehört offenbar halt bei uns dazu, zu einem Ausbildungsverein, der wechselndes Personal am laufenden Band hat.
Ja, ist leider so.
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Also, ich finde, und das vielleicht stimmt ihr mir zu oder nicht, das Potenzial in dieser Mannschaft jetzt ist riesig. Das Potenzial dieser Mannschaft letztes Jahr war auch riesig. Der Unterschied war, die Mannschaft letztes Jahr war einen Schritt weiter
Ja, auf
als die
jeden
Mannschaft
Fall.
dieses Jahr. Also auch vom Alter her, vom Erfahrungswert. Also kurioserweise, wir haben zwar mit Grimaldi, Kruse und Co. irgendwie Erfahrung geholt. Es spielen aber die, die noch jünger sind als die, die wir letztes Jahr geholt haben oder noch weniger Erfahrung haben, sagen wir es mal so.
Ja.
Und die Zeit muss man einfach einplanen. Und letztes Jahr war eine Mannschaft, wo du echt also das Gefühl hattest, wenn die in einem Spiel auf 100% kommen und über sich hinauswachsen, auf 110% kommen, dann zerschießen wir jeden Gegner, wenn wir
Ja,
wollen.
ja.
Da hätten wir auch in der Bundesliga sicher das ein oder andere Spiel gewonnen, wenn ich an so einen Piringer oder so denke. Aber dieses Jahr sind wir halt noch ein Stück weiter entfernt und die Spieler haben aber genauso großes Potenzial.
Genau,
Ja,
ja.
aber du siehst den Unterschied perfekt an dieser
Find ich
und
schön
der
auf jeden Fall
letzten Saison.
zusammengefasst.
Ja, du siehst den Unterschied perfekt. Eine Mannschaft braucht meiner Meinung nach immer 2, also eigentlich eher 3 Jahre, bis sie so funktionieren kann, wie es dann im letzten Jahr Heidenheim und Darmstadt gemacht haben oder nimm eine andere Mannschaft. Das hast du halt bei uns im letzten Jahr gesehen. Wir waren quasi fast so weit. Wir hätten jetzt noch ein Jahr drauf mit Schallenberg und Justvan gebraucht, weil die, also
Genau.
ja, wir haben neue Spieler geholt. Die brauchen jetzt aber halt auch wieder 2 bis 3 Jahre, bis die da halt dann diese Leitwolf-Mentalität, die Erfahrung haben,
Ja, klar.
diese Verantwortung übernehmen. Klefisch kommt da vielleicht langsam hin, wobei, weiß ich nicht, also ich halte sehr viel von ihm, aber er hat natürlich bestimmte Nachteile auch. Aber halt diese ganzen jungen Hansen, wenn du den jetzt dann nochmal 3 Jahre drauflegst mit 22, wie der dann spielt, ich glaube, ich bin auch fest überzeugt, dass ein Ansa bei der Entwicklung, die er macht, uns den größten Transfererlös der Vereinshistorie bringen wird in 2 Jahren spätestens. Also da ist enormes Problem, da bin ich voll dabei. Aber eine Mannschaft braucht halt 2 bis 3 Jahre und wenn sie dann immer wieder auseinandergepflückt wird und dann diese Hauptbausteine halt gehen, das ist halt das, ne? Letztes
Ja.
Jahr wurden um die Hauptbausteine Spieler dazugeholt. Das hat phasenweise fantastisch funktioniert. Dann halt, sobald jemand verletzt war, nicht mehr so gut. Dann haben die ihre Form verloren. Siehe Leipertz zum Beispiel durch seine schweren Verletzungen. Piringer genauso. Wären die halt durchgängig da gewesen, wären wir wahrscheinlich am Ende sogar aufgestiegen. Oder zumindest wäre es nah dran gewesen. Ja, so.
Ja.
So ist es.
So viel dazu. Das würden wir, können wir ja nochmal fortsetzen am Ende der Hinrunde, wenn wir eh wieder eine Sondersendung dazu machen, so noch Rückblick auf die Hinrunde mit, also unsere Weihnachtsfolge quasi. denn jetzt ist schon die Zeit ein wenig fortgeschritten und Basti wird auch immer müder und alles gut. Wir machen einfach mal weiter, würde ich sagen, oder? Also das,
ja, absolut.
Wir mit 2-1, der Jubel ist groß. Hier war es groß, der Jubel. Ich glaube, bei euch auch jeweils. Wir haben einen ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht, was Basti gerade schon gesagt hat, uns gefestigt zumindest da, wo wir gerade rangieren. Wichtige 3 Punkte auch, wie Andreas gesagt hat, mit Blick auf die oberen Ränge gemacht, gut gemacht, sage ich mal, die wir zum Beispiel in Elversberg verloren haben.
Klar.
Das haben wir jetzt damit wieder fast ausgeglichen, außer die Torbilanz. Genau, und gehen jetzt gegen Rostock ins Rennen. Eine Mannschaft, die sehr viele ehemalige Paderborner beherbergt. Vasiliades ist ein Kandidat, der besonders gerne immer gegen den SCP trifft, egal wo er spielt. Der, glaube ich, auch wieder fit ist. Pröger haben wir also natürlich da.
Zweitvertretung, stimmt, ja.
Und Van der Werf ist ja diese Saison dort hin ausgeliehen, ne?
Ja, aber leider verletzt.
Ist verletzt und Ingolson war auch gegen Schalke zumindest verletzt. Genau, ja, also Basti hat ja schon gesagt, die Erwartungshaltung wird jetzt wahrscheinlich riesig sein. Was tippst du denn, Basti, für das Spiel?
Ja,
oder wie schätzt du Rostock ein erstmal vielleicht und dann?
Ja, für Rostock ist das ähnlich wie für uns eine Gelegenheit, die Hinrunde nochmal
zusammengerutscht, ne?
Also genau, aber mit 3 Punkten kommen sie da gut raus, denke ich mal. Also für, ja, 2-0 gegen Schalke verloren nach einer roten Karte ist jetzt auch nicht so dramatisch. Im Moment spielen ja Vasiliades, Pröger, ne, sehe ich gerade. Das heißt, das sind so die da, die wir da wahrscheinlich wiedersehen werden, die sicherlich top motiviert sind.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bleib dabei, wir sollten das Spiel gewinnen. Sollte der Anspruch sein. Und ja. ich tippe auch, dass wir das Spiel 2-1 gewinnen. Ich glaube jetzt nicht Feuerwerk oder so, also jetzt nicht zu viel erwarten, weil man den HSV geschlagen hat, aber es wird ja bei 0 losgehen, bla bla bla, ne? Aber wird echt hart werden und die werden alles reinwerfen. Also, aber ich denke, 2-0 gewinnen wir. Und wir spielen ja gegen hier Kin Zombie, ne? Sehe ich gerade.
Gegen den Bruder, ne? Gegen Christian heißt er, glaube ich, ne?
Ja, Christian Kin Zombie, ja. Guck an. Also das ist ja echt ein familiäres Duell irgendwie.
Ja. Und zwar findet das am Freitag um 18.30 Uhr statt. Flutlicht zum Abschluss der Hinrunde. Und dann sind wir danach alle schlau. Andreas, muss ich dich fragen, was du tippst?
Die Herleitung wird spannend.
Die Herleitung? Wieso? Ich finde, wir haben Hannover geschlagen, wir haben den HSV geschlagen. Und ich finde jetzt nochmal so ein schöner Abschluss zu Hause. Flutlicht. Ich hoffe dann auch mit unserer neuen Stadionbeleuchtung, die ja auch schon in Betrieb genommen wurde. Da hoffe ich jetzt.
Die von außen? Ist das die von außen?
Nee, von innen.
Ach so, okay. Von außen sieht das Stadion nämlich sehr komisch aus mit diesen Farben, finde ich. Aber
übrigens, danke für das Foto, was uns geschickt wurde. Wir sollten es eigentlich heute als Hintergrundbild für diesen Stream nehmen. Ja, leider.
Ist das ja, Andreas wurde unterbrochen, es tut mir leid. Ich wollte nur wissen, ob dieses Licht auch jetzt drin schon fertig oder ob du das Licht draußen meinst, was in komischen Farben leuchtet.
Ja, nee, draußen finde ich auch irgendwie komisch. Aber drin jetzt eine interessante Effektbeleuchtung. Fände ich schon ganz geil und ich glaube, da ist viel angerichtet für einen richtig geilen Jahresabschluss, weil die Schwächephase, die wir sonst immer zum Ende der Hinrunde hatten, fand ich, hatten wir jetzt schon zu Beginn und mit einer Zwischen auch schon mal und ich glaube, da könnten wir jetzt einfach mit einem Sieg einfach nochmal richtig schön ausklingen lassen. Und ich glaube einfach, dass jetzt so ein bisschen die Selbstvertrauen da ist. Ich glaube, mit so einem Pelle Böving im Tor, der jetzt einfach auch, ich finde, der hat richtig Bock halt am Spielen. Wenn wir jetzt Muslio, wenn Heuer jetzt da hinten in der Abwehrkette bleiben, mit Hoffmann ich glaube, das wird dann schon eine runde Sache. Und ich glaube, Rostock ist einfach geschwächt. Die haben ja mit der roten Karte auch noch einen Spieler verloren. Pröger habe ich nur gehört, der ist einfach noch nicht so wieder in Form. Also von daher, ich glaube schon, dass wir das wirklich gewinnen. Und ja, ich fände es schön, wenn Ansar doch mal einen Hattrick schießt. Und dann nochmal Grimaldi nochmal, haut noch einen mit dem Schnäuzer rein.
Ich habe noch einen 20-Euro-Gutschein hier, dann kaufe ich mir noch ein Trikot.
So, ich nehm dich beim Wort.
Ja. Wie ist das?
Ja. Ja, und dann wieder ein entspanntes 4-0, ne?
Marco tippt übrigens 3-0. Und ich hatte ja vorhin so ein 6-0 in die Manege geworfen. Das ist natürlich ein Fantasy-Tipp. Aber die letzten beiden Spiele haben wir 3-0 gewonnen. Das würde natürlich das 6-0 ergeben. Das wäre jetzt eine super Herleitung. Also letzte Saison war das eine klare Geschichte. Und überhaupt hat Hansa Rostock das letzte Mal in der dritten Liga 3-0 in Paderborn gewonnen. Das war 2016. Danach nie wieder mit einem Sieg gegen uns.
So, Statistiken aus der Hölle.
Statistiken aus der Hölle. Also die letzten Zweitligaspiele, in der zweiten Liga hat Rostock sowieso noch gar nicht gegen, doch alle Spiele, gucke ich nochmal eben, das muss ich korrigieren, das letzte Mal in der zweiten Liga hat Hansa Rostock 2007 gegen uns gewonnen.
Ja, damals sind die wahrscheinlich auch noch direkt aus der Bundesliga runtergekommen oder irgendwie sowas, ne? Oder hochgegangen, ich weiß es nicht. Ne?
Genau, das war die Saison 2006, 2007, da haben sie beide Spiele 2-0 gegen uns gewonnen. Und danach nie wieder.
Haben die da ja Bundesliga gespielt? Das muss ich jetzt immer nachgucken. Naja.
Das kannst du gerne tun. Ich tippe jetzt 6-0, ist ein bisschen unverschämt und ich glaube, das würde das Ganze auch übertreffen. Ich glaube auch, dass es gar nicht so leicht werden wird, weil genau diese top-motivierten Spieler gegen uns spielen und wenn da jemand rot gesehen hat, hat jemand anderes eine Chance und will sich beweisen. Also das ergibt dann auch gern mal bei einem regnerischen Spiel so ein ekelhaftes Geduldsspiel, dass wir am Ende mit 1-0 gewinnen werden.
Tatsächlich sind sie 2-6, 2-7 bis zum 18. Spieltag ohne Niederlage geblieben und dann als Zweitplatzierter aufgestiegen, also in so, und danach dann in die dritte Liga runter. Also ein bekannter Weg, den man so kennt. Also tatsächlich damals Rostock noch, wenn man, damit man das so ein bisschen einordnen kann, Aufstiegskandidat gewesen. Ja, so lange ist es her.
Ja, guter Hinweis. Ich von Mona. Marcel Hoffmeier hatte bei Instagram in seiner Story ein Bild von der Stadioninnenbeleuchtung. Da ist es schön weihnachtlich alles beleuchtet von drin. Also da gehe ich jetzt mal ganz fest davon aus, dass wir auch am Freitag unsere spektakuläre Effektbeleuchtung
sehen werden. Die Videos und Fotos kursieren ja jetzt nun seit 2 Wochen immer angeblich unter Top-Secret-Verschluss, aber irgendwie hat man verpasst, das ganz vielen Leuten mitzuteilen, die dann da Videos und Fotos gemacht haben. Also ich weiß nicht, wie viele ich davon über WhatsApp erhalten habe.
Ist das Top Secret? Alter, ich dachte, das wäre ein Instagram-Video gewesen, weil da war irgendwie so eine Ad-Verlinkung und sowas drin.
Es war eine Zeit lang Top Secret,
ja. Also, okay.
Ja, gut, aber die meisten Leute, die in Stadion gehen, haben ja kein Instagram.
Ja,
genau. Richtig. Die meisten Leute haben kein Instagram in Paderborn. Das ist hier um die Stadtmauern herumgeflogen.
Also, kennt ihr diesen HSV-Fan, diesen Sivi oder wie der heißt? Geht mir total auf den Sack. Finde ich voll überzogen, der auch immer so am Meckern ist und so künstlich und so über den HSV selber herzieht und dann so am Schreien ist. Und der hat gesagt, der Paderborn gibt es ja nicht mal warmes Wasser und Strom und so ein Kram. Und irgendwer hat dann in den Kommentaren geschrieben, also Paderborn gibt es als Stadt schon länger als Hamburg. Ich kann dir mal zeigen, wenn du hier bist, wie gut wir fließendes Wasser Strom haben.
Naja. Ja.
Und wie sauber die Stadt im Vergleich zu Hamburg ist.
Naja. Kultvereine halt, ne? Die haben dann solche Leute. Bei uns werden nur Playstations verkauft und
auch Kult.
Sonstige Sachen. Jetzt fällt es mir ein, wir haben nicht thematisiert, können wir denn nochmal einen.
Wollte ich jetzt gerade sagen, sonstige Sachen. Es gab noch unschöne Szenen in Hamburg. Ich wollte das nur gerne vorher abhandeln, das Sportliche. Es gab unschöne Szenen in Hamburg und zwar wurden Gästefans, also sprich unsere Fans, beworfen über das ganze Spiel hinweg, vor dem Spiel, während dem Spiel und dann nach dem Spiel auch die Spieler, als sie zum Jubeln in die Kurve gegangen sind, sind auch Bierbecher und Co. geflogen. Komisch, kenne ich jetzt gar nicht. Also klar, wenn Hamburg gegen St. Pauli spielt, dann gibt es das schon mal, aber so kenne ich das eigentlich nicht von Spielen gegen uns. Aber vielleicht mag man uns inzwischen dort auch nicht mehr, weil wir halt immer da gewinnen. Ja.
Naja, wir haben ja jetzt auch einen Oberrang. Nur kein Schnee auf dem Oberrang.
Also, es gab unschöne Szenen. Du hattest, Basti, es vorhin ja schon angedeutet, der Support wurde dann eingestellt. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht
Also,
sagen.
keine Ahnung, ich hab dazu
Es
nichts
gab
mehr danach
Verletzte.
gelesen. Krankenhaus, Bewusstlosigkeit und so. Das ist
Ja.
ja wirklich schon. Ich hatte, ein Kumpel hatte mir
Wahnsinn,
geschrieben,
ne?
gab wohl auch irgendwelche Festnahmen auf Hamburger Seite oder sowas, ne? Oder Leute, ich weiß nicht. Also erstmal, ich kenne ja diese Pöbeleien da Richtung Gästeblock, ne? Wie viel masochistische Veranlagung muss man eigentlich haben, sich irgendwie eine Dauerkarte in der Nähe des Gästeblocks zu holen? Wer hat da Bock drauf?
Ja.
Also, so, weißt du, normalerweise sitzen da doch eher Leute, die etwas. Wenn ich doch Stimmung machen will für meinen Verein und irgendwie was rauslassen will, dann gehe ich doch in Hamburg in die Fankurve und schreie mir die Lunge aus dem Hals. Dann kann ich alles rauslassen, dann kann ich das positiv ummünzen. Aber warum muss ich mich denn über den Gästeblock stellen oder setzen und dann da irgendeinen Scheiß runterwerfen? Also
Ja.
wie verdeppert, also wie dumm muss man eigentlich sein? Und ich hoffe, dass diese Leute wirklich auf lebenslang Stadionverbot kriegen. Wir haben eben über Pyro gesprochen. Von mir aus fackel jede Halbzeit ein Bengalo ab und entsorge es halbwegs ordnungsgemäß und mach das. Aber werft doch nicht von oben Eis und Becher auf Menschen. Also das ist ja, weiß ich
Ja,
nicht.
das ist genauso asozial wie vollgepisste Beutel oder so in einen anderen Block zu schmeißen oder was auch
Ja.
immer.
Ja, ey, das ist grenzzivil, also ich weiß auch nicht.
Naja, also ich kann das bis heute auch nicht nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, mit welcher Motivation man das macht, außer man ist halt wirklich von gut und böse ganz fern.
Also egal wie besoffen ich wäre, sowas würde ich nicht, also, ne, also
Ja.
das kann auch keine Ausrede sein. Und ich
Ja.
hoffe wirklich, dass die Leute, also ehrlich gesagt wünsche ich mir auch in so einer Situation mal, also vielleicht als gute Anmerkung, einen Verein, der das aufarbeitet. Vielleicht, also nicht nur die Fanbeirat oder Fanprojekt und Fan, na, wie heißt das andere noch? Ach, ich weiß es nicht mehr. Bin zu spät in der Nacht hier, aber also
Ja, wir haben
nicht
schon
nur.
verstanden, was du meinst. Also von offizieller Vereinsseite mal eine Aufarbeitung und Statement und Co., was es ja bisher gar nicht gab, glaube ich, ne? Das
Ja,
wolltest du sagen.
in Richtung auch Hamburg. Also ehrlich gesagt, für sowas, also es fliegen, wenn ein Schiedsrichter mit einem Bierbecher beworfen wird. Dann ist die Person, die den geworfen hat, die Gejagte. Warum? Und das meine ich jetzt nicht despektierlich gegenüber den Schiedsrichtern. Warum ist ein Zuschauer im Block da weniger wert? Also das habe ich jetzt nicht gesagt. Das ist jetzt wieder so ein Skandalisieren, ne? Also, aber versteht ihr, was ich meine? Das ist genauso schlimm und das eigentlich muss das
Ja, genau, da wird halt nicht
lebenslanges
das Spiel
Stadionverbot,
abgebrochen
fertig. Du
und
kannst doch so
nix.
einer Person, die das macht, nie wieder Zutritt eigentlich in ein Stadion geben.
Ja,
Ja.
genau.
Also,
Ist so, bin ich bei dir. Gut. Dann hat die U21, um das zu komplettieren, da würde ich jetzt aber nicht ausführlich drauf eingehen, weil die auch ganz viel Spieler im Moment an die erste abgeben muss.
Ja, wirklich, ey.
Verliert die U21 1-3 gegen die Fortuna, also gegen die zweite Vertretung der Fortuna aus Düsseldorf. Ja, bisschen schade für die Mannschaft, für den Trainer. Die letzten Wochen sind die echt arg gebeutelt personell. Aber gut, es ist ein Entwicklungsprojekt. Hauptsache, man hält die Klasse. Ist das Wichtigste, glaube ich. Und mal gucken,
Naja,
wie das da weitergeht.
20 Punkte ist die halbe, ne?
Ja, klar, aber nach dem
Also.
Saisonstart hätte man vielleicht sich verleiten lassen können, zu glauben, dass die Mannschaft auch am Ende weiter oben steht. Und ich glaube, das wäre auch so, wenn Ansa und Co. regelmäßig dort noch
Natürlich.
auftreten würden, ne?
Genau. Ja, deswegen.
Ja. Aber gut, dafür haben wir die zweite Mannschaft, nämlich um einen validen Unterbau zu haben, der dann im Bedarfsfall nachrücken kann. Ist also schon eigentlich eine Erfolgsstory. Jetzt muss sie halt die Liga halten und dann kann das so weitergehen. Ansonsten gibt es natürlich Gerüchte, das hatten wir am Anfang schon gesagt, den Herren aus Dresden, beziehungsweise gerade in Ferl. Wie heißt der? Meier? Genau, bei Oliver Batista Meyer, was auch eine scharfe Namenskombination, fast so wie Kevin Bublitz. Und dann gibt es noch Torbjörn Heggem, ein nordischer Wikinger, der auch gerne die
Ja, ist was für dich,
Stadtmauern
ne?
des altehrwürdigen Paderborns mal sehen würde, das schon länger als Hamburg da ist. Gut, damit hätten wir es jetzt, glaube ich, zu fortgeschrittener Stunde.
Ich habe noch einen Spieler, habe ich noch, und zwar Mert Kömür, habe
Sagt
ich
mir nichts.
heute gelesen. Kenne ich auch nicht, ist beim FC Augsburg. Spielt er auch hauptsächlich in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga.
Hat er vielleicht eine Empfehlung bekommen von jemandem?
Ja,
Da würde
und
ja passen. Sven Michel war ja jetzt hier sein Auto reparieren lassen, also vielleicht hat er den gleich mitgenommen.
ja, hat auch offensiver Mittelfeldspieler und laut Westfalenblatt sind wir da dran. Der
Ach,
U19-Nationalspieler.
da fällt mir noch was ein. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Bist du fertig?
Ja, ich bin fertig.
Ich habe mir den Spaß erlaubt, nach Abpfiff mal unsere lokalen Einschlägen Zeitungen, also die Online-Vertretung der Zeitungen anzuschauen. Ich hätte es besser vorbereiten müssen, dann hätten wir es jetzt als Hintergrundbild hier einblenden können. Und war einmal wieder zutiefst erschrocken. Der SC Paderborn gewinnt in Hamburg mit 2:1. Bei der Neuen Westfälischen gab es immer einen Artikel auf der Startseite, aber halt weiter unten. Die Titelstory war allerdings der neue Erzbischof. Und wenn man auf die Sportseite gegangen ist, war die Hertha dort als erstes ganz oben zu sehen. Was natürlich dem geschuldet ist, dass das
Dass Berlin in
von der
Westfalen liegt.
Agentur eingekauft wird. Und dass die Online-Digitalredaktion in Bielefeld auch sitzt. Man möchte ihnen nichts Böses unterstellen. Dann habe ich bei der Grünen geguckt und dachte mir, okay, die sind ja manchmal ein bisschen näher SCP und da gab es gar keinen Artikel, sondern auch den Erzbischof als Titelbild. Ja, finde ich ein bisschen fragwürdig. Der Erzbischof hätte, glaube ich, auch 2 Stunden später noch als Titelstory funktioniert. Finde ich auch ein bisschen, weiß ich nicht, komisch. Wenn man sich
Ja,
als lokale.
Erzbischof Elias hätte da stehen müssen. Er ist
Das wäre wenigstens
unser
noch
Erlöser
gewesen, ne?
hier. Ja.
Also, weiß ich
Ja,
nicht, finde ich schwierig.
es ist schon, dass ich mehr Freude empfinde, wenn Elias Ansan ein Tor schießt in Hamburg, als wenn der neue Erzbischof gekrönt wird oder was man da auch mal macht.
Gekrönt. Würde passen, aber.
Absolut.
Ja. Also, das nur, wie gesagt. Ich weiß, dass die Verlage inzwischen in großen Nöten sind und dass diese Online-Dinger oft auch dazugekauft werden. Die Erzbischof-Geschichte, weiß ich nicht, warum die bei beiden als Titelstory in dem Moment war. Ich finde es nur einfach unwürdig und man präsentiert sich in Paderborn immer vermeintlich überall so vereinsnah und ja, dann
Ja.
sowas. Also es geht für mich gar nicht. Also es wird es in keiner anderen Fußballstadt geben, dass also wenn Arminia Bielefeld jetzt in der zweiten Liga in Hamburg gewonnen hätte, wäre das ganz klar auf jeden Fall die Titelstory gewesen. Also das kann mir keiner erzählen. Das nun mal so, als vielleicht als konstruktive Kritik gemeint, bitte denkt doch mal darüber nach. Auch die Kollegen, ich habe das auch durchaus weitergegeben an die Kollegen, die ich da kenne. Ich finde das auch gar nicht schlimm, das kann man ja auch machen, auch wenn man selbst für das eine der beiden Medien arbeitet. Ist als konstruktive Kritik gemeint, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Ich finde das sehr, sehr schade. Man nimmt sich da auch irgendwo Chancen. Ich weiß zwar nicht, wie die
Ja.
Klickzahlen werden. Offenbar sind sie beim Erzbischof besser.
Ja,
Damit möchte ich.
sollten wir mal wieder aufsteigen, gibt es sicherlich auch wieder irgendeine Reportage über das kleine Paderborn, was aufgestiegen ist
Ja, da
und
gibt es dann
Bundesliga spielt, und
bestimmt.
dann kommt wieder irgendwer vom Dom und erzählt, dass die Glocken auch ganz gerne das
Ja,
Helden geben, die aufspielen oder so.
dann werden wieder zehn
Ja,
verschiedene Plakate,
genau.
dann werden wieder 10 verschiedene Plakate mit Hashtags versehen und überall
Ja.
hingekleistert. So ist es halt. Nun gut. Hiermit schließen wir.
Ich frage mich, ob wir, wenn wir gegen Leverkusen gewonnen hätten, ob das dann auf der Titelseite stehen würde. Mal ebenso die beste Mannschaft, aber leider haben wir es ja nicht. Aber
Nach dem Spiel habe ich tatsächlich nicht geschaut auf die Startseiten. Ich werde das
ja,
jetzt
haben wir ja auch
öfter
nicht
tun.
gewonnen, ne? Ja.
Ja, ich werde das jetzt öfter tun, weil ich das. Also, ich habe das auch gescreenshottet, also es ist unfassbar.
Kevin, mir ist gerade noch was eingefallen, bevor du beenden möchtest. Sprachnachrichten können wir noch schnell anschieben.
Ach du liebe Güte, die haben wir ganz vergessen.
Hab ich,
Robert,
ist
es
mir
tut
auch
mir
gerade
leid.
eingefallen.
Och, das tut mir leid. Ja,
Dann machen wir das jetzt zum Ende unkommentiert, so nach dem Motto.
Ja, genau. Ich denke,
Was ich.
wir werden das meiste alle gesagt haben.
Ja.
Also, auch da nochmal dazu: viele kamen ja schon unaufgefordert. Also, wir fangen mal
Ja.
einfach an. Guck im Hauptordner und zwar den Oscar.
Den Oscar. Dann beginne ich mit dem Oscar. Ich höre den Oscar aber nicht. Ach so, ich habe stumm geschaltet den Tipp. Entschuldigung. Jetzt.
Ja, also zum Spiel kann ich nur sagen, Glückwunsch Ilias Ansar zu seinem ersten Profitor, sehr geil gemacht, kaltschnäuzig, obwohl er noch so jung ist. Und ja, dann standen wir hinten echt einfach sehr gut, solide, endlich mal als Mannschaft, richtig gut gemacht. Ja, ich war selber vor Ort, zu den Vorfällen kann ich nur sagen, ja, unfassbar feige von den HSV-Fans, sollte man sich schämen, wirklich. Und ich wünsche gute Besserung an alle Verletzten und die zwei, die bewusstlos waren. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, was passiert.
Ja, Wahnsinn. Also ja, wenn man da hinnehmen muss, von wegen so, ey, hier, gute Besserung den Verletzten und denen, die bewusstlos waren und sowas, so, ey, Leute. Wahnsinn, das klingt einfach unfassbar heftig. Und liebe Hamburger, das habe ich nicht von euch gedacht.
Ja,
Ja,
da
muss
haben
man
wir
natürlich jetzt auch
alles zu
relativ,
gesagt.
also sind natürlich nicht alle, sondern halt ein paar Idioten, aber
Ja.
ja, also wie gesagt, danke für den Kommentar. Dann weiter unten findest du noch den Kevin.
Ja. Ja, dann starte ich den Kevin. Also nicht du.
Ja.
War insgesamt ein geiles Spiel gewesen. Wir haben es wieder geschafft, dass der HSV nicht wieder aufsteigen wird. Und sonst, die erste Halbzeit war okay gewesen. Für mich viele Fehler im Aufbau gewesen. Und der Aufbau war auch für mich zu langsam gewesen. Die zweite Halbzeit war deutlich besser. Ich bin sehr glücklich, dass Anzeige ich mal sein erstes Tor gemacht hat. Und sonst, ja, gibt's nichts zu sagen. Die Form ist auf jeden Fall besser. Und na, jetzt gegen Rostock noch einen Sieg holen und dann ist sie für mich die Hinrunde noch gut.
Ja. Dieser schöne Seitenhieb, wir haben den HSV den Aufstieg vermiest, der wird auch, glaube ich, immer da bestehen bleiben.
Der bleibt auch einfach.
Thorsten hat ein ganz kurzes Statement geschickt. Und dann.
Yep, geht
Ganz oben.
los.
Hallo, vielleicht noch ein kleiner Gedankengang ob der Gesamtsituation. Letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt haben wir vor der Winterpause alle Spiele verloren. Wenn wir am Freitag gegen Rostock triumphieren, wäre das genau umgekehrt der Fall. Das wäre fantastisch.
Ja. Sag ich doch, bin ich hundertprozentig bei dir.
Genau, Thorsten, deswegen habe ich mir gedacht, sparen wir uns dann deinen Kommentar nach dem Spiel, weil das war jetzt ja aktueller noch. Und dann hätten wir noch den im anderen Allgemeines Ordner, den Herrn, den Frank nochmal. Und dann sind wir, glaube ich, durch.
Jo, dann noch mal zum guten Abschluss noch mal der Frank.
Was für eine Genugtuung, wenn man den Tim Walter in der Pressekonferenz hört. So ein arroganter Schnösel. Erst will er nichts sagen zu den roten Karten, dann sagt Kwasniok was, dann muss er noch drauf reagieren. Ach, absolut unsympathischer Typ. Ich bin so happy über diesen Sieg. Jannes Heuer, super stark, fand ich. Er hat sehr viel Ruhe reingebracht. Eine Sache, die ich nicht ganz verstehe, ist, warum wir seit 3 Spielen mit Obermeier die Ecken stoßen und nicht mehr mit Muslia. Das verstehe ich nicht. Ansonsten, ja, fühlt sich sehr, sehr gut an.
Jawollo.
So, vielen Dank dann dafür. Entschuldigung nochmal, das ist mir völlig durchgegangen. Ich habe es mir noch extra vorhin hier hingeschrieben und aufgeschrieben, alles in einem extra Dokument, was ich auch die ganze Zeit links von mir offen habe. Aber irgendwie ist das, keine Ahnung. Naja, gut, so ist es. So, liebe Leute, das war eine lange Sendung. Eine volle Sendung, waren sie von uns schlafen schon fast ein. Verständlicherweise. Ich freue mich, dass ihr alle auch so zahlreich heute dabei wart und natürlich auch, dass ihr, die es jetzt gerade gehört haben, im Nachhinein das so fleißig immer tut. Abonniert uns bitte und gerne auf allen Kanälen, die es gibt. Seid gerne mal auch zum ersten Mal auf Twitch dabei. Müsst ihr nicht immer machen, aber schaut euch das mal an. Das ist ganz witzig, auch das Ganze mal live in der Aufnahme zu erleben. Ansonsten, genau, abonniert uns gerne auf Twitch, auf YouTube. Könnt ihr ab morgen das Ganze nochmal euch anschauen im Nachhinein, wenn ihr da Lust habt, oder wenn ihr jemanden kennt, den das interessieren könnte, schickt es ihm doch mal weiter. Für die Empfehlung kriegt ihr von uns zwar nichts, aber außer, nicht aber, sondern außer viel Liebe. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Danke auch an Basti und an Andreas, der alles gerade in Blackscreen verwandelt, aber so ist das halt.
Man muss auch mal mit schwarzem Bildschirm leben können.
So ist es. Also Basti und Kevin sind schon aus dem Bild. Andreas, Hauptsache du bist noch im Bild zu sehen.
Ich hab's auch, weißt du, es geht ja nur noch, es geht nur noch um die wichtigen, so. Jetzt aber noch alle zu sehen. So, jetzt können wir noch mal alle winken. Tschüssi.
Ich habe sogar Marco gesehen, also macht's gut.
Ja, siehst du.
Ciao, ciao.
Tschüss, Ken.